Ich habe mir heute mal was Neues ausgedacht und habe das Ganze ein Mini-Teach-In getauft. Das heißt, ich will zu dem angekündigten Gegenstand möglichst kompakt ein paar Thesen vortragen, sodass man dann auch gleich in die Diskussion einsteigen kann. Und es ist ja schon darauf hingewiesen worden, diese Diskussion kann man dann auch fortsetzen in dem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis, der dann von heute aus gesehen nächste Woche Donnerstag hier im gleichen Haus stattfindet. Also, angekündigt war der Vortrag zum Thema Wer oder was herrscht, wenn das Recht herrscht. Dass das Recht dieser Gesellschaft aus einem Kanon von Vorschriften besteht, dem Geltung mittels Gewalt verschafft wird, das ist eigentlich niemandem ein Geheimnis. Dennoch, auf ein kritikwürdiges Herrschaftsverhältnis, von dem man sich befreien sollte, mag dann niemand einen Schluss ziehen. Dass diese Gesellschaft auf Gewalt beruht, dass immerzu irgendwelche Zwecke, die die Leute verfolgen, Interessen, die sie haben, beschränkt werden und unterdrückt werden, damit Frieden und Ordnung herrschen, das will niemand dem Recht entnehmen und ihm zum Vorwurf machen. Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon. Das ist was Komisches, was da passiert. Dass es sich bei unserem Staat, der das Recht setzt, in die Welt setzt, um eine Herrschaft handelt, die den Leuten hauptsächlich das Leben schwer macht, also eine Gewalt, die sich ihre abschreckende Bezeichnung verdient, das wird in der Regel als ungerechtfertigter Verdacht und böse Verleumdung zurückgewiesen, und zwar mit dem Argument, dass unser Staat doch immerhin ein Rechtsstaat sei. Es wird also ganz locker behauptet, dass das Recht eine, ja manchmal sogar die passende Opposition zu so abscheulichen Dingen wie einer Gewaltherrschaft sei. Gleichzeitig und ohne auch nur einen Hauch des Widerspruchs zu spüren, wird diese Behauptung aber gar nicht als eine Absage an die Existenz und den Gebrauch staatlicher Gewalt verstanden. Im Namen des Rechts wird ja immerzu von allen Seiten, von oben wie von unten, jede Menge Gewalt gefordert, eben um dem Recht Geltung zu verschaffen. Also in Sonntagsreden, im Bewusstsein der einfachen Leute, auch in der Unterhaltungsform des Krimis, hat die Unterscheidung Gewalt, Bäh, Böse und Rechtsgewalt gleich gut und eigentlich gar keine Gewalt Einzug gehalten. Mit einem Wort oder mit einem Satz, wenn man sich die Bemühungen der diversen Leute anguckt, Recht adelt offenbar die Gewalt, die für es und seine Geltung aufgewandt wird. Eins passiert dann auf jeden Fall nicht, nämlich eine kritische Würdigung der Verhältnisse, die das Recht regelt, also eine kritische Würdigung der Gesellschaft, zu deren Funktionieren der dauerhafte Einsatz der rechtlichen Gewalt vonnöten ist. Stattdessen gibt es für diese moderne Form der Herrschaft, also des Rechtsstaats, jede Menge Lob. Das Witzige an dem Loben, was da stattfindet, besteht darin, dass beim Loben alle Profis und auch Amateure des Rechts, zumeist vergleichend mit anderen Herrschaften, genau die Maßstäbe anwendet oder sich einleuchten lässt, die das Recht selber vorgibt. Also eine Auszeichnung, die dem Rechtsstaat zur Ehre gereichen soll, wird immer damit begründet, dass in diesem, also in diesem Rechtsstaat, die Regierungsgewalt durch eine Rechtsordnung begrenzt ist und dass dies den Herrschenden, den Regierten zugutekommt. Die Stichworte für diese Begrenzung lauten freie Wahlen, also eine Ermächtigung auf Zeit, Gewaltenteilung, ein rechtsstaatliches Prozedere, das die Staatsgewalt beschränkt. Bebildert mit diesen Stichworten wird in erster Linie eine Besonderheit, nämlich dass diese Herrschaft unpersönlich ist, das heißt, dass sie nicht von irgendwelchen Personen zu ihrem eigenen Nutzen ausgestaltet wird, wie das zum Beispiel früher bei Königen oder wie es heutzutage in den Königen der Fall war oder wie es heutzutage dem einen oder anderen Autokraten nachgesagt wird. Also nicht, Herrschaft wird nicht ausgeübt von denen, die sie ausüben, zu ihrer persönlichen Bereicherung. Das soll ein Vorzug dieser Herrschaft sein. Das Amt vom Bundeskanzler bis hinunter zum letzten Angestellten des Ordnungsamts dienen eben nicht, wie gesagt, zur persönlichen Bereicherung, sondern alle diese Ämter folgen einer festgefügten Geschäftsordnung mit festen und abgegrenzten Aufgabenbereichen, die selber in Recht gegossen sind. Dass die Herrschaft also in diesem Sinn anonym ist, dass ihr wechselndes Personal immer die gleichen Prinzipien exekutiert, das soll belegen, dass im Rechtsstaat Willkür keinen Platz hat. Wie rundherum wohltuend das für alle Beteiligten sein soll, wird dann daran bewiesen, dass man eben diese Prinzipien der Herrschaft zitiert und ihren Vorteil daran anschaulich macht, dass die Menschheit in anderen Zeiten und Weltgegenden solche Errungenschaften nicht haben. Trotzdem sei die Frage erlaubt, angesichts dieses Lobs, was weiß man eigentlich über eine Herrschaft, wenn sie gemäß rechtsstaatlichen Kriterien fungiert und willkürfrei ist? Was macht sie denn dann eigentlich? Also es ist eigentlich ein bescheidenes Lob und lässt eigentlich mehr Rätsel über, als es auflöst. Ein weiteres Lob. Vor dem Recht sind alle gleich. Ein besonderes Kennzeichen. Wenn man mal nach der sachlichen Seite diesen Satz sich vor Augen führt, dann besteht der Grundsatz darin, dass alle Leute, also die Untertanen dieser Gesellschaft, dem Recht und der Instanz, die es setzt, Gehorsam schulden. Den Gesetzen ist zu entnehmen, was der Gesetzgeber seinen Bürgern erlaubt und was er ihnen geh- bzw. verbietet. Diese Setzungen sind, das weiß jeder, hoheitlich verbindlich gemacht. Da setzt sich also ein gewährender und verbietender Wille über die Bürger und erklärt ihnen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Dass da Geh- und Verbotsschilder für das Tun und Lassen der Bürger aufgestellt werden und Allgemeingültigkeit beanspruchen, dem ist in dieser abstrakten Fassung eigentlich schon zu entnehmen, dass ein so gefasstes Allgemeininteresse im Gegensatz zu den besonderen Interessen der Bürger steht, denn wo immerzu Gehorsam gefragt ist gegenüber solchen Gesetzen, da ist auch die Relativierung der Interessen eingeschlossen, weil sonst würde das Ganze, die ganze Geschichte ja gar keinen Sinn ergeben, von den Leuten Gehorsam zu verlangen, wenn von erlaubt und verboten die Rede ist. Von diesem schon festzuhaltenden Gegensatz lässt sich das Lob dieses Grundsatzes des modernen Rechts allerdings nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Das Positive, das daran festgehalten wird, besteht darin, ja, die Gesetze sind allgemein, sie gelten für jeden, da wird niemand speziell bevorzugt, sie richten sich gegen niemand Besonderen, sondern eben gegen alle. Es gibt keine Privilegien, also keine besonderen Gesetze für irgendwelche Leute, also Vorrechte. Und es gibt auch keine Diskriminierung. Es ist ein allgemeingültiges Gesetz, dem jeder unterworfen ist. Also das Besondere soll darin bestehen, und besteht ja wohl auch darin, nur warum das des Lobens wert ist, ist die Frage. Das Besondere besteht also darin, dass das Gesetz keine speziellen Opfer verlangt, sondern nur die, die für alle gleichermaßen gelten. Das Recht, also die Geh- und Verbote, die Erlaubnisse und Beschränkungen, das Recht verlangt von niemandem besondere Dienste, besondere Leistungen, sondern immer nur die, die gerade in der gesellschaftlichen Stellung der Bürger begründet sind und die aufgrund der spezifischen Erwerbsquelle und ihrer Interessenlage allen anderen in derselben Lage auch abverlangt werden. Gemeint ist damit, ja, es gibt natürlich sowas wie, es gibt Hartz-IV-Gesetze, es gibt Aktiengesetze. Ein Hartz-IV-Empfänger hat mit den Aktiengesetzen nichts zu tun. Es berührt ihn nicht. Ein Aktienbesitzer hat erst einmal mit Hartz-IV-Gesetzen nichts zu tun, unter die fällt er einfach nicht. Aber wenn seine Aktien die Puste ausgeht und er dann auf einmal auch arm dasteht, dann fällt er halt unter das Hartz-IV-Gesetz. Und der Hartz-IVler, der sich womöglich auch nochmal eine Aktie kaufen kann, weiß zwar nicht wovon, aber vielleicht erbt er mal welche, dann fällt er unter das Aktiengesetz. Beziehungsweise das, was in dem Aktiengesetz dann für den Besitz von Aktien festgehalten ist. Also, festzuhalten an der Stelle ist, das, was gelobt wird, nämlich alle sind vor dem Gesetz gleich, es werden keine Unterschiede gemacht, ist seinem Inhalt nach erst einmal eine gleichmäßige Unterordnung aller Personen unter das Gesetz. Und wie man hört, auch Politiker fallen darunter. Also die nehmen keine Sonderstellung ein. Wenn die gegen Gesetze verstoßen, dann werden auch diese Verstoße geahndet. Also man hat ja jetzt erfahren, es gibt zum Beispiel ein Ministergesetz. Das kommt uns zwar, juckt uns nicht, da wir sind ja keine Minister, aber das gibt es. Und wenn man dagegen verstößt, dann wird man gemäß dieses Ministergesetzes auch zur Verantwortung gezogen. Aber in diesem Laden kann jeder auch, wenn er will, Minister werden. Weiß jeder, wie das geht. Man muss in eine entsprechend erfolgreiche Partei eintreten, sich wählen lassen, dann bei den Gewinnern der Wahl sein, dann kann man auch Minister werden. Es gibt also keine Zuweisung von bestimmten Erwerbsquellen, sondern jeder kann sich gemäß seinen Fähigkeiten um jede Reproduktionsquelle in diesem Laden bemühen. Das wird niemandem verwehrt. Also niemand wird auf eine bestimmte Weise seiner Interessenverfolgung festgenagelt und alle Gesetze und alle Möglichkeiten, die es bietet, kann jeder ausschöpfen. Also der Nächste. Soweit es nichts gibt, keine Einwände gibt, die man einsteigen will, erzähle ich einfach so weiter. Ein entscheidender und ganz großer Schlager des modernen Rechtsstaats besteht darin, dass er sich seine Sonderstellung in der Staatenwelt darüber erarbeitet hat, sage ich mal so, weil er eine ganze Reihe von Grundrechten gewährt. Bei Grundrechten, also bei Rechten, denkt jeder an, naja, das sind ja lauter Erlaubnisse. Also da wird gar nicht das Beschränkende am Recht so unterstrichen, sondern es wird hervorgehoben, dass einem doch hier in diesem Laden vieles erlaubt wird. In der Verfassung steht zum Beispiel am Anfang ein ganz großes Du darfst. Also der Artikel 2 des Grundgesetzes heißt: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und da denken alle Leute, da haben sie es doch wunderbar getroffen. Der Staat, der hier diese Lizenz erteilt, der schreibt niemandem vor, was er zu tun und was er zu lassen hat, welche Interessen er ausbildet, welche Zwecke er sich setzt. Das ist also jedem selber überlassen, was er machen will. Dabei ist natürlich eine Paradoxie nicht zu übersehen. Immerhin handelt es sich auch dabei, wenn man sagt, freie Entfaltung der Persönlichkeit, um ein Recht, also um eine staatliche Setzung. Also in diesem Paragraphen, in diesem Artikel des Grundgesetzes, wird ebenfalls ein Verhältnis von Staatsgewalt und Untertanen definiert. Das Komische ist, worauf ich aufmerksam machen will, ist, jeder nimmt es so, und so steht es ja erst einmal da, als wäre der erste Daseinszweck der Staatsgewalt nichts anderes als die Affirmation des Willens der Objekte seiner Macht. Man kann sich ja mal die Frage stellen, ganz kurz mal raustreten und sagen, fragen, damit ich machen kann, was ich will, dafür brauche ich eine komplette Staatsgewalt und 100 Kilometer Gesetzestexte. Also ich stehe morgens auf und frage mich, was will ich jetzt? Ja, ich frage mich und ich darf das auch. Das soll irgendwie was Nützliches sein. Irgendwie ist es eine gewisse Absurdität an dieser Konstruktion schon zu entdecken. Ich will damit nicht sagen, dass das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, so heißt es einfach mal, eine Chimäre ist. Nein, das stimmt ja. In dem schon erwähnten Sinn, der Staat hält sich mit Dienstanweisungen an die Personen zurück und er sorgt sogar dafür, dass im Verkehr der Personen untereinander machtmäßige Zuweisungen unterbleiben. Also, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die Fortsetzung heißt, soweit er nicht die gleichnamigen Rechte des Nächsten verletzt. Also auch da wird gesagt, jeder und darin ist er zu beschützen. In dieser Konstruktion, wenn man die mal sich vor Augen führt, merkt man also, dass sich der Staat gerade nicht verabschiedet, wenn er den Leuten das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zuweist. Er ist und er bleibt in dieser Art der Gewährer und der Lizenzgeber. Und damit hat sich der Staat noch ganz in jedem Willen, noch ganz unabhängig von irgendeinem Inhalt des Willens, eingenistet. Er ist also immer dabei. Inwieweit? Was ist damit gemeint? Also wenn die Staatsgewalt der Menschheit ein ganz prinzipielles Dürfen angedeihen lässt, wenn er ihnen sagt, tut, was ihr wollt, dann kündigt er ja auch in der Verfassung, in diesem Satz, wie schon angedeutet, den beschränkenden Gebrauch gegen die freien Personen gleich mit an, und zwar im Namen und als Konsequenz dieses Prinzips. Denn alle anderen müssen sich die Freiheit des anderen als eigene Schranke gefallen lassen. Das heißt, die Ermächtigung, die da erteilt wird, die ist erstmal genauso abstrakt wie die Beschränkung. Man weiß ja gar nicht, wenn man sich diesen Artikel zur Gemüte führt, worin die Leute sich eigentlich in die Quere kommen sollen. Aber vom Recht her gesprochen, ist das schon eine offenbare Tatsache. Das wird angekündigt. Der eine betätigt seinen Willen. Und gleich wird gesagt, dass du das darfst, darfst du nur unter den Bedingungen, dass du den Willen der anderen, denn das Recht, das Dürfen der anderen, in der gleichen Hinsicht, dass du das nicht verletzt. Warum diese Beschränkung notwendig ist, das geht also aus diesem Artikel auch gar nicht hervor. Aber sie ist angekündigt und sie wird wahrgemacht. Frage, worin liegt also der Sinn dieses Artikels 2 der Verfassung? Worin liegt also eigentlich der Witz der Ermächtigung, einen freien Willen zu haben? Also erstens, der Bursche mit seinem freien Willen, der ist mal ganz generell als ein Lizenznehmer definiert. Der Staat, der diese Lizenz erteilt und das Recht, in dem diese Lizenzen drinstehen, definiert darüber als verbindliche Regel das Prozedere, unter dem sich der Wille überhaupt zu bilden hat. Also, insoweit der Wille die Regeln beachtet, soweit darf er auch Geltung beanspruchen. Umgekehrt ausgedrückt, der rechtlich gebildete Wille nimmt diese Schranken in sich auf, tut so, als gehörten diese Schranken genauso zur Grundbestimmung des Willens wie Fähigkeit und Mittel. Also, soweit ich nicht die Rechte anderer verletze, ist quasi inkorporiert in die Fassung eines jeden Willens. Und in dieser Form ist die gewährende Gewalt immer mit dabei, denn die passt auf dieses Prinzip auf.
Einige Sachen finde ich ein bisschen herausfordernd. Zum Beispiel das Gegengewicht, was Sie hier sagen, Staatsgewalt und dann das Wort Untertan. Das finde ich, ist der Konstruktion, der theoretischen Konstruktion eines Rechtsstaats wird das nicht gerecht, meiner Ansicht nach. Also meiner Ansicht nach ist in der Theorie, wenn man so sagt, wie Sie ja auch hier bei denen behandelt haben, der Staat nichts anderes als das Volk. Und das Volk trägt in diesem Rechtsstaat sozusagen symbolisch, das verzichtet auf Gewalt und erhält es an den Staatsmonopol. Und kann sozusagen also nicht mehr das Volk, was er den Staat ansetzt, repräsentieren als Untertanen zeichnen. Das ist das eine, was ich sagen würde. Das andere ist, was ich paradox finde, ist, dass Sie sozusagen die Gewährung der Freiheit des Grundrechts der freien Entfaltung darauf hinweisen, dass es Einschränkungen gibt. Und das Paradox finde ich, dass Sie sozusagen theoretisch diese Einschränkungen negieren, indem Sie darauf hinweisen, dass es eigentlich sozusagen in der idealisierten Gegenform, die ich nicht kennen kann, bei Ihnen gar keine Einschränkung dieser keine Entfaltung bedürfte, weil da keine Konflikte vorhanden sein. Dabei ist doch das Recht genau eigentlich immer dazu da, im Konfliktfall dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Grundregel gibt, die unabhängig auch von politischer Meinungsäußerung eine gewisse Sicherheit gibt. Das eine. Außerdem ist meiner Ansicht nach Recht nicht eine staatliche Angelegenheit, sondern wird eben durch das Volk, was sie als Staat untertan bezeichnen, meiner Ansicht nach nicht ganz gerecht. Das entwickelt sich und es ist letzten Endes, sollte es zumindest im Idealfall die gesellschaftlichen Verhältnisse auch widerspiegeln. Eine andere Frage ist, dann müssen Sie die Frage dann auch anders stellen, Sie müssen fragen, repräsentiert das gegenwärtige Recht sozusagen die Gesellschaft, die im Augenblick ist? Das wäre eine interessante Frage. Aber nicht die Frage jetzt konkret, ist Rechtsstaat grundsätzlich. Also ich will mal so sagen, das klingt sehr paradox, wie Sie das so formulieren. Ich kann da die Teile, die Sie da ausgeführt haben, würde ich sagen, das klingt, als könnte man das theoretisch durchaus akzeptieren. Und dann klingt das so im Unterton, kommt diese Untertöne rein, wie Untertan und Dings, da muss ich das wieder als ironisches Statement von Ihnen betrachten. Das war das Standpunkt kurz. Noch eine andere Anmerkung, weil vielleicht könnte ich das jetzt noch besser sagen.
Also, das ist keineswegs als ironischer Unterton gemeint. Wenn ich von einem Staat rede und von der Staatsgewalt, dann gibt es dazu nur ein passendes Pendant, und das ist der Untertan. Insofern finde ich das etwas abenteuerlich zu sagen, man könnte von Untertanen nicht reden, weil diese Staatsgewalt auf dem Willen der Leute beruht. Naja, also nochmal zu dem Grundgedanken, den ich versucht habe auszusprechen, darzulegen. Wenn man meinetwegen den, was Sie ja auch nochmal zitiert haben, diesen Artikel 2 nimmt, Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dann ist in diesem Artikel sind auf jeden Fall mal zwei unterschiedliche, ich drücke mich mal vorsichtig aus, unterschiedliche Subjekte angesprochen. Das eine, das ist jeder, der hier sitzt, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Fähigkeiten und so weiter und so fort, also mit seinem Willen. Das zweite Subjekt, das bei diesem Satz unterstellt ist, ist einer, der dieses Recht gibt, der es erteilt, der es gewährt. Das ist erstmal logisch unterschieden von dem jeden Willen, die wir geht und steht. Sondern zu diesem Willen setzt sich ein Rechtesetzer, ein Gesetzgeber in ein Verhältnis. Wenn er sich in das Verhältnis setzt der Erlaubniserteilung und sagt, du darfst, dann ist dabei auch unterstellt, dass er diesem Willen übergeordnet ist. Weil ansonsten wäre die ganze Konstruktion blödsinnig. Also wenn ich mich hier herstelle und sage, so, ihr dürft jetzt euren freien Willen entfalten, ihr würdet mich ja auslachen. Weil das wäre auch gar keine Geschichte von irgendetwas, worauf man was geben müsste. Bin ja auch nur so ein blöder, dahergelaufener Wille. So ein kleiner halt. Aber in dieser rechtlichen Konstruktion der Gewährung, ich erlaube dir etwas, da ist derjenige, der erlaubt, als ein Obertan zum Untertan bestimmt, weil sonst wäre das Quatsch. Daraus habe ich also einen Schluss gezogen, nämlich den, dass der bürgerliche Staat, also die Staatsgewalt, die es hier gibt, ihre Untertanen in einer ganz bestimmten Art und Weise haben will, nämlich als solche, die sich in Abhängigkeit von seiner Gewährung dann ganz frei betätigen und sehen, wo sie bleiben. Also die dürfen ja, wie es so schön heißt, das Beste aus ihrem Leben machen. Ja, und das als Akt der Gewährung. Ich meine, das ist ja noch gar nicht das komplette Geheimnis, das ich lüften will. Da folgt ja noch etliches. Aber erst einmal dieser grundsätzliche Gedanke, den lasse ich mir erst einmal nicht abkaufen damit, dass man sagt, naja, die Leute befürworten doch das Recht. Also kann es ihnen nichts Auferlegtes sein. Also dass das Volk die Leute,
also das ist jetzt ein Sachen, wo es einfach nicht auf den Stuhl gehalten hat und wo es eigentlich auch jetzt gerne einsteigen würde. Ich bin das Kollegin auch vorgestellt. Ich bin ja auch nicht Studierender. Ich kann von mir sogar sagen, dass ich seit 10 Jahren im öffentlichen Dienst tätig bin, also im Bereich der staatliches Recht, nur selbst auch naturgemäß dann auch eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Als erstes mal ist meiner Meinung nach also die Definition, die Grundrechtsdefinition schon sehr, sehr fragwürdig. Und zwar dahingehend, dass Sie sagen, die Grundrechte würden auferlegt, würden gesetzt, aber nach dem Rechtsgedanken der Grundrechte sind die Grundrechte ja Rechte, die den Menschen schon als menschliches Individuum innewohnen, die im Immanent sind. Das ist also der erste Punkt, in dem Sinne zu sagen, die Grundrechte werden vom Staat verliehen, halte ich in dem Sinne schon mal also zumindest für den Gedanken der Grundrechte nicht gerecht. Als nächstes, was auch ein Aspekt ist, den Sie meiner Meinung nach total außen vor gelassen haben, ist der Aspekt der Grundrechte als abwehrlich. Und zwar, dass die Grundrechte eben nicht nur den Bürgerinnen, sondern auch eben die vollziehende Gewalt, die staatliche Gewalt. Und in dem Sinne sind die Grundrechte ja genau eben Schutzrechte vor Eingreifen, sowohl von anderen Einzelindividuen, weil das ist ja letztendlich auch der Sinn eines Staates, der Sinn eines Gesellschaftsvertrages, dass sich Einzelindividuen Teile ihrer Rechte abtreten, um geschützt zu werden vor Aggressionen von anderen Einzelindividuen, also die Grundrechte sowohl als Schutz gegenüber anderen Einzelindividuen. Außerdem ist es auch der Systematik der Grundrechte erwächst ja auch letztendlich in ein ganzes Rechtsgebäude, das mal so sagt. Und in diesem Rechtsgebäude bilden die Grundrechte allerdings auch nochmal einen Schutz gegenüber dem Staat.
Ja, in welchen denn?
Zum Beispiel, wenn sie nicht aufgrund eines Gesetzes festgenommen würden, dann haben sie die Möglichkeit, oder sie haben auch die Möglichkeit, gegen ein Gesetz, das sie in einer Form benachteiligt, ins Verfassungsgericht zu klagen. Sie haben also tatsächlich die Möglichkeit, auf Basis der Grundrechte gegen staatliches Handeln anzugehen.
Ja, also da fällt mir immer nur ein, der Schutz, den das Recht oder die Gesetze gewährleisten, bestehen immer darin, dass man sich gegen lauter Sachen wehren kann, die nicht von ihm aufgeschrieben sind. Also wenn man zum Beispiel festgenommen wird ohne eine gesetzliche Grundlage, ja, dann kann man dagegen vorgehen. Aber das ist ja ein eigenartiger Schutz, weil die Kehrseite davon heißt ja immer dann, wenn ein Gesetz das sagt, dann kann man mich einkasteln oder wie. Dann kann die strafende Seite des Rechts gegen mich zuschlagen. Ja, aber mich schützt es immer nur vor dem.
So einartig finde ich diesen Schutz nicht, weil dieser Schutz ja auch ein Schutz gegen die Willkür und die Gewalt von anderen Individuen sind. Wenn Sie jetzt beispielsweise nachts immer für die Gegner der zusammenschlagen und Gewalt gegen oder was auch immer ist, dann liegen ja genau diese Rechte und die Tatsache, dass dort auch wieder mit rechten Strafen stehen, die bieten einen Schutz für Sie, eine Abschreckung gegen den, der Ihnen eventuell dort etwas anderes
hat. Wenn ich meine Grundrechte wahrnehme,
ist ja nur. Ihr müsst also schon mal. Hallo. Es wäre ganz günstig, wenn ihr jetzt nicht anfangt, da irgendwelche Privatgespräche zu führen, weil das kriege ich hier nicht mit und die Leute, die hier vorne sitzen, auch nicht. Also wenn schon, dann ein Beitrag zur Diskussion, dann muss man dann auch aufstehen oder irgendwas, zumindest laut genug reden und nicht so rumplänkeln. Ich will nur mal Folgendes sagen. Erstens das Beispiel. Ich gehe abends durch die Straße und werde überfallen und zusammengeschlagen. Dazu kann ich immer nur sagen, da kommt die Staatsgewalt dann immer grundsätzlich zu spät, weil ich bin ja schon zusammengeschlagen worden. Natürlich kann ich, da hast du ja völlig recht, da kann ich dann schon die Staatsgewalt anrufen und sagen, hier, meinem Persönlichkeitsrecht oder meiner Unversehrtheit ist Harm angetan worden, das muss gesühnt werden. Ja, und was passiert dann? Dann wird dieser Mensch gemäß den Strafgesetzen abgeurteilt. Was habe ich davon? Ich habe immer eine blaue Nase und so weiter und so fort oder sonst irgendwas. Aber dem Recht, dem Rechtszustand, dass die Strafe dann gesühnt worden ist, dem ist dann Genüge getan, nur an Punkt 1. Punkt 2. Dadurch, dass man die Grundrechte in Menschenrechte übersetzt, dass man dem einen anderen Namen gibt, ändert sich an dem Verhältnis, das in dem Wort schon drinsteckt, Menschenrechte, nichts. Es ist nicht so, dass man quasi Rechte wie blonde Haare oder sonst irgendwas hat. Nein, in Rechten ist immer ein Verhältnis zum Staat ausgedrückt und unterstellt. Woher kommen denn diese Menschenrechte, wenn nicht dadurch, dass eine staatliche Institution, ein Gewaltapparat sagt, das soll die Art und Weise sein, wie die Menschen sich betätigen dürfen, wie sie untereinander ihren Verkehr abwickeln sollen. Ihr wisst doch selber, das ist doch auch gar kein großes Rätsel. In anderen staatlichen Heimaten, also sonst wo auf dieser Erde oder früher, ja, die hatten halt auch eine Ordnung. Da gab es halt diese Menschenrechte nicht. Also von wegen, die wären quasi wie Natur an den Leuten dran und dann käme auch noch irgendwann eine Staatsgewalt hinzu und die sich dieser Natur beugt. Das ist doch absurd, die Vorstellung. Das dritte Argument, was nochmal vorgetragen worden ist, da habe ich eigentlich schon versucht, am Anfang drauf einzugehen. Also, ja, so kann ich das doch eigentlich gar nicht nehmen, weil auch die ausführenden Organe, zum Beispiel, wie du das erwähnt hast, du weißt nicht, bei welcher Vereinigung du da bist, aber ist ja auch mal egal, auch die sind den Gesetzen unterworfen und insofern werden da die Arten und Weisen, wie sich dieses Organ des Staates zu betätigen hat, die werden definiert. Damit wird alles andere aus dieser, also was nicht in der Definition drinsteht, wird ausgeschlossen. Und genau davor werde ich dann auch geschützt, dass das nicht passiert. Also das wird übersetzt in, also bin ich nicht der Willkür ausgesetzt, sondern nur des ganz genormten Willens des Staates, was er für die Institution, für seine Institutionen vorschreibt. Und gemäß diesen Bestimmungen wird dann auch, was weiß ich, der welcher Bescheid auch immer, wird gegen die Leute vollstreckt. Ja klar, warum denn auch? Vor dem werde ich ja nicht geschützt. Aber das kann ich mir jetzt sagen, klasse, das steht ja im Gesetz. Ja, davon muss ich auch nicht geschützt werden, vor allen anderen Sachen schon. Also weißt du, wie billig dieses Argument mit, das ist keine Willkür, sondern das ist genormter, staatlich festgefügter Wille und als solcher kann ich dann auch sagen, ja, klasse, dem kann ich mich dann anfreunden oder wie.
Weil ich nicht ganz auf den Art und Weise den Aspekt der Generalprävention auch abgelassen.
Hä?
Genau, dass eine Strafe folgen kann und eine abschreckende Wirkung auf den hat er sich überlegt, ob er noch zusammenschlagen will oder nicht.
Das Argument der Generalverbindung hat doch ein bisschen den Feind gewesen. Ich kenne den Feind nicht. Ja. Ich habe einen Bürger erfunden, mit dem habe ich den Hauptbahnhof der Feind nicht. Dann kommt sie und sagt, ja, es gibt doch gar keine der Feind, das siehst du. Und das ist ungefähr auch die Logik in der Generalverbindung. Ja, die hat erstmal die Logik, dass man sie eben nicht packen, kenne ich dein Werk. Aber diejenigen, die damit argumentieren, unterstellen erst einmal, dass die ganze Welt und die ganze Menschheit nicht anderes vorhat, als eben dieses zu begehen, nach dem zusammenzuschlagen, und was im Kampf den Wächtern dafür ist, dass das nicht stattfindet. Da war das Hauptargument aber, wie auch immer, die Schutzfunktion, die das Recht dann enthaltet, die geht in erster Linie wegen dieser Rechtsordnung und dieser Schutzfunktion, die wir so nehmen. Diejenigen, die davon betroffen sind, ja, dass in dieser Rechtsordnung dauernd eine Überwältigung dazugehören, wie das alles zu Ende ist, die haben insofern nur eine Minute. Die Rechtsordnung bleibt nicht ungenutzt. Das war das Argument.
Ich wäre jetzt auch dagegen, dass wir jetzt 100 Punkte auf einmal gemacht haben. Ihr habt ja schon 4-5 Punkte gleichzeitig dagegen, meine Argumentation genannt. Die mussten wir dann mal nachher dann durchspielen, bevor wir jetzt gleich auf die Gewaltprävention kommen. Also der erste Punkt war ja, dass es hier keinen Untertan gibt, weil alle an der Macht beteiligt sind. Da wollte ich nochmal drauf eingehen, was wir dann das FKK-Beispiel später gehabt. Du siehst ja an deinem eigenen Beispiel, jetzt mal außen vor gelassen, inwiefern der Staat den Wünschen der Bürger entspricht. Das ist ja noch eine andere Frage, ob sich das die Mehrheit so wünscht oder kann sein, oder nicht sein. Du siehst ja an deinem Beispiel, wenn du jetzt ein Interesse verfolgst, meinetwegen auch so ein ganz komisches, du bist gemacht und auch, dann bist du absolut untertan. Wenn du das in einem Gebiet machst, wo staatlich in diesem Moment festgelegt ist, du darfst es, ganz egal, wie das festgelegt worden ist, in dem Moment darfst du es. Und wenn du das so machst, wo du es nicht darfst, dann wirst du bestraft. Und wenn ich mir jetzt irgendwie herausnehme, etwas, was weiß ich, irgendwo hinzugehen, dann darf ich gar nicht hin, werde ich bestraft. Wenn ich in die U-Bahn steige, dann stimme ich dem Verkehrsrecht zu. Wenn ich irgendwas mache, was dem Recht gilt, dann werde ich bestraft. Und das ist erstmal ganz unabhängig davon, ob ich das teile oder nicht. Wenn ich sage Eigentum, finde ich persönlich falsch, ich mache mir das Leben, was in der Aussage liegt, und mache das, dann werde ich bestraft. Also erstmal ist mal ganz praktisch, auf jeden Fall untertan, und das merkt man, das merkt jeder an seiner Haut. Aber ganz egal, inwiefern das Volk und mit dem Staat macht, jetzt dieselben Wünsche hat. Und ich kann dann auch nicht einfach sagen, ich habe hier ein paar Leute, die sind auch dagegen, und dafür ist kein Eigentum. Da habt ihr auch schon gesagt, das ist auch interessant, wenn wir gesagt, wenn uns festgestiegen ist, kann kein Mensch ändern. Da kannst du auch nicht sagen, ich bin kein Untertan wegen dem Eigentumsgesetz, das da drin steht, und das kann man niemals ändern. Wenn ich sogar nicht der Gegner habe. Das wäre ich doch nicht von mir selbst, ich bin doch nicht der Gewaltinhaber und verhafte mich dann selbst, wenn ich nicht.
Ich darf auch noch was zu dieser Logik sagen. Ich finde, das ist eine verquere Logik, die Sie haben. Sie sagen sozusagen sinngemäß, wenn ich als Bürger meine Gewaltverluste sozusagen abgeben, wenn ich sage, dass er die Theorie des Rechtsstaates ist, dann werde ich dadurch automatisch zu untertan. Das ist die Logik. Und die Logik, die das ausfolgt, ist die Frage.
Also, ich weiß nicht, von wem redest du eigentlich? Hast du deine Gewaltgelüste an den Staat abgegeben?
Ja,
oder? Ja, ich meine, man muss ja mal so blöd fragen, wenn einem das als quasi als Theorie angeboten wird, über das Verhältnis von Staat und den Leuten, die ihnen zugeordnet sind. Ich drücke mich mal ganz vornehm aus.
Unsinn, ich habe doch vorhin erklärt, ich meine, dass das Gewaltmonopol des Staates in der Theorie dadurch zustande kommt, dass jeder Bürger seine eigene Gewalt abgibt zugunsten dieses Staatsgewaltmonopols.
Ja, aber die Theorie stimmt doch nicht.
Die Theorie stimmt oder nicht. Jedenfalls ist es zunächst mal so, dass der Bürger gibt dem Staat seine Gewalt. Also dafür hat der Staat das Gewaltmonopol.
Ich habe nicht
so. Sie
Menschen sind tatsächlich auch nicht anarchisch. Und zwar, ich hatte in meinem Leben schon ganz oft Situationen, wo sich in meiner Tasche die Faust geballt hat. Und wo ich dann letztendlich nichts gemacht habe, weil ich dann nicht gewusst hätte, wenn ich noch nur welche nicht habe. Die Situation hätte in einem rechtsfreien Raum eventuell anders ausgesehen. Und da muss ich mich erstmal outen. Solche Situationen hatte ich selber. Und in dem Sinne bin ich am liebsten gerne untertan, dass ich nämlich einfach weiß, dass ich dann auch eine Strafe zu befürchten habe, wenn ich in einer bestimmten Situation zum Beispiel aussage.
Ja, dann nichts, dann hast du doch mal fest, du bist untertan. Das beschreibst du
ja
dann.
Ja, gut,
das kann man schon mal festhalten, aber das kommt ab. Wenn du das dann findet, ihr es gut, dass ihr unter 32 Millionen
mehr Zeit habt. Das ist ein Kapital. Also, mein Kapital ist ja separat. Wenn man sagt, Untertanen ist ja, dann assoziiert man damit was ganz anderes. Dann müssen wir das anders ausdrücken. Ich meine, in dieser Argumentationskette, die in diesem Zusammenhang ist, würde ich, also logisch, nur logisch folgern. Dann würde ich folgern, man müsste auf Rechtsstaatlichkeit verzichten zugunsten eines anarchistischen demokratischen Systems, wo nicht ausdiskutiert werden müsste. Das müsste die Konsequenz logischerweise sein, ein anarchistisches System und kein irgendwie gesetztes Rechtssystem. Das müsste die logische Konsequenz aus dieser Argumentationskette sein. Wenn man sich das klar macht, ist man natürlich nach klar, dass man auch unterscheiden muss zwischen Untertanen. Der Begriff Untertan ist ja in Deutschland, nicht nur in Deutschland, ganz anders gesetzt. Das ist doch mit Diktatur und so weiter, ist doch mit völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen gesetzt. Dass jemand mir sagt, hier geht es darum, dass man als Bürger verzichtet auf Ausübung von Gewalt. Die Naturbürger haben selber die Gewalt. Wenn jemand gestohlen hat, haben die den hergenommen,
aufmerksam machen, und das ist jetzt eigentlich nochmal sehr schön vorgeführt worden, also auf die Gedankenfigur, auf die ich versucht habe am Anfang aufmerksam zu machen. Wenn ich, da ist ja jetzt eher hier ein herausragendes Beispiel dafür, wenn ich Herrschaft sage, wenn ich Staatsgewalt sage, dann fällt gleich die Klappe runter, das wird identifiziert, das ist schlecht, das ist böse. Wenn ich von Gewaltausübung rede, ja, da wird gleich assoziiert, das ist etwas, was abzulehnen ist. Zum Beispiel, er sagt, ich bin schon oft mit der Faust in der Tasche rumgelaufen, am liebsten hätte ich dem, was weiß ich, eingeschlagen. Und das findet er selbst nicht gut. Ja, nehme ich jedenfalls mal an. Gut, jetzt gibt es ja folgendes Quid pro Quo an der Angelegenheit. Du sagst, ich habe die Faust nicht ausgepackt, weil ich zu bewältigen habe, dass eine Gewalt, die über mir steht, die viel stärker ist als ich, mich zur Rechenschaft zieht. Da wird die Gewaltausübung, jetzt im Namen des Gesetzes, die wird für gut befunden. Da wird eigentlich gar nicht mehr gesagt, das ist Herrschaft, das ist abzulehnen, das ist Geböse, das ist Gewalt. Sondern die wird jetzt ausgerechnet angeführt, also diese ganzen Beispiele werden angeführt, um zu sagen, dass die Gewalt mäßigend wirkt. Wie kommt man eigentlich darauf, zu sagen, ich vergleiche die Gewaltausübung, zum Beispiel der privaten, und sage, ach, um Gottes Willen, was da alles passiert, und rechtfertige damit jede Gewaltanwendung, die gegen die Leute ausgeübt wird, wenn sie im Namen des Gesetzes zur Herstellung zum Beispiel des Rechtszustandes, weil er verletzt worden ist, aufgewandt wird. Die ist dann auf einmal gut. Das war genau das Argument, was ich versucht habe, loszuwerden am Anfang. Es ist schon so, das ist das Absurde an diesen ganzen Argumenten, dass das Recht die Gewalt, die in seinem Namen vollzogen wird, offenbar adelt. Dann ist die Sache schon mal gebongt, dann wird sie abgehakt. Da wird eben nicht gefragt, was ist denn das eigentlich für ein Gesetz? In dem wird man auf den Grund gegangen, weil man könnte ja an den einzelnen Gesetzen durchaus, da will ich noch auf das ein oder andere Recht zu sprechen kommen, könnte man ja auf ein gesellschaftliches Verhältnis schließen, das mit diesem Gesetz eingerichtet wird. Und dann über dieses Verhältnis mal ein paar böse Worte fallen zu lassen, um zu sagen, ja, wenn das Gesetz diese Verhältnisse einrichtet, wenn es sich die Leute in der Form von Geh- und Verboten so herrichtet, ja, dann ist die Abweichung erstens gegeben und zweitens die Notwendigkeit, diese Abweichung nicht zu beseitigen, sondern zu bestrafen.
Ich glaube, also ein Grundfehler, auf den ich eigentlich noch eingehen wollte, war, was Sie vorhin geantwortet haben, und zwar im Verhältnis zum Staat kann der ihm gegenüberstehende Bürger ja nur untertan sein. Also Sie haben da so einen Gegensatz zwischen dem Staat und dem Bürger aufgebaut, wobei ja letztendlich der Staat reden kann, der Staat setzt das Recht, der Staat zitiert uns die Grundrechte, aber wer ist denn der Staat, wenn nicht die Summe seiner in ihm enthaltenen Teile, also seiner Bürger? Und wenn Sie sagen, natürlich ist es auch nicht so, dass ich denke, weder ich noch er werden jedes Gesetz in dem Sinne erwähnt und man auch irgendein Gesetz seines gut finden. Aber genau deshalb braucht man ja, also meiner Meinung nach, rechtsstaatliche Mechanismen, mit denen man diese Gesetze auch wieder abändern kann. Und das ist meine, die Rahmenbedingungen dafür formuliert meiner Erachtens nach das Grundgesetz letztendlich.
Ja, soll ich mich jetzt mit dem Rechtssystem schon zufrieden geben, wenn ich mich darauf beziehe, dass die Methode seiner Findung parlamentarisch stattfindet? Oder wie? Dass es sogar die Möglichkeit gibt, über eine entsprechende parlamentarische Gesetzgebung auch ein Recht wieder zu ändern. Soll ich jetzt sagen, super oder was? Verstehe ich gar nicht. Ja, das merke ich ja. Nein, ich merke ja, dass du Parlamentarismus gut findest. Aber das Argument, was du bringst, um es gut zu finden, ist doch nichts anderes, als du sagst, das ist eine Methode, um ein Recht, was mir nicht passt, zu ändern. Übrigens, die Politiker machen das ja tagtäglich. Also diejenigen, die den Staat veranstalten, die jeden Tag, also ich habe jetzt die Zeitung nicht dabei, aber zum Beispiel 2. oder 3. Januar, ein Beiblatt in der Zeitung, eine ganze Seite, was hat sich jetzt rechtlich alles geändert? Was tritt zum 01.01.2012 in Kraft? Alles geändert, alles parlamentarisch. Und deshalb soll ich sagen, das war ich.
In diesem Sinne ist es aber auch so, dass wenn es die Möglichkeit gibt, Recht zu ändern, dann ist doch dieses vorhin postulierte Verhältnis auf der einen Seite der Staat, auf der anderen Seite der Untertan. Und der Untertan ist dem Staat hilflos unterworfen, ist dann doch gar nicht mehr gegeben, sondern dann hat ja der sogenannte Untertan auch die Möglichkeit, selbst etwas an der Rechtsetzung des Staates zu gestalten.
Ja, es ist ich will.
Da kannst du nicht hergehen und sagen, davon bin ich betroffen, da schädigt meine gesellschaftliche Wirklichkeit. Und das kannst du nicht nur als Einzelner sagen, wenn du mir 300, mit 3000 gereicht, geht es auch nicht. Da hat der Gesetzgeber wohlweise Spuren gesorgt. Der hat gesagt, es gibt ein Einspruchsrecht. Aber nur an der Verfassung, die ich nicht mehr erlassen habe. Da hat meine Prinzipien der Staat hat nicht eine Verfassung erlassen. Hat nicht diese Verfassung erlassen. Und das einzige Anspruchsrecht, was beschädigt wird, die Seite, die beschädigt wird, die wir haben, ist, prüf doch mal nach, ob du nicht gegen dein eigenes Prinzip hast. Mit dieser Verfassung hat er sich unabhängig von dem Willen der Bürger. Er ist getrennt davon. Er ist nur seinem Prinzip. Das belegt den Punkt, der gestrichen wurde. Es handelt sich nicht um ein ausführendes Organ des Willens aller, sondern er hat sich auf eine Ordnung festgelegt. Wir haben einen Satz darüber gehört, dass der Grundrecht des Völkern wahnsinnig ist. Nur denen gegenüber verpflichtet er sich und seine Beamten.
Herrschaftsverhältnis ist, sagt man, es ist ein demokratisches Herrschaftsverhältnis. Es ist ein legitimiertes. Es ist vielleicht ein von dem einen oder anderen gewinntes, von mir aus. Aber man kann doch nicht mit dem Adjektiv, ich finde es toll, das Substantiv, das es mit anderen Herrschaftsverhältnissen gemein hat, einfach wegstreichen. Wenn ich sagen will, es ist ein besseres Herrschaftsverhältnis als zum Beispiel ein Königsverhältnis. Mag sein, kann man ja drüber streiten. Aber das Komische ist, in diesem Fall wird in dem Augenblick, wo das Herrschaftliche in dem Recht das selber von sich sagt, ich bin Gewaltmonopol und setze verbindliche Regeln des Lebens. Das sagt jedes Gesetz. Das ist ja nicht bestritten. Denn jedes Gesetz sagt von sich, ich gelte. Das ist, ich bin ein Gesetzes, und zwar ein den Leuten zur Befolgung vorausgesetztes. Das ist erstmal der Sinn von Gesetz, und zwar alle sollen darunter sich unterordnen. Da kann ich nicht einfach durchstreichen, dass es überhaupt ein Gesetz ist, dass es Rechtsgewalt ist, dass es Monopolgewalt ist. Es kommt eine ganz abstrakte Rechtfertigung von Recht heraus, indem mit einmal gesagt wird, ich kann gar nicht mehr den Unterschied von Rechtsetzung und Unterordnung erkennen. Warum denn nicht? Gleichzeitig wird ständig damit argumentiert, diese Rechtsetzung sei gut, weil man könne ja das zum Beispiel in demokratischen Wahlen irgendwie beeinflussen. Aber ist das eigentlich ein Durchstreichen davon, wir reden ja über das Recht, dass das Recht eine allgemeine Verbindlichkeit für alle hat und dass auch die Grundrechte in jedem Staat etwas anders definiert, herkommen und sagen, wir als Grundrechte gelten für die uns als Bürger zugeordneten Untergeordneten.
Also, ich will nochmal das so versuchen.
Ich finde das ein Herrschaftsverhältnis, weil ich nicht mit einem konkreten Recht einverstanden bin. Ich setze mich auf das Gewaltmonopol und bin nicht mit allen einverstanden. In jeder Auslegung erzählen Sie den Widerspruch, sobald ich nicht mit einem konkreten Gesetz einverstanden bin, bin ich einem Herrschaftsverhältnis unterworfen. Das ist diese Logik, diese Schlussfolgerung, ist meiner Ansicht nach logisch nicht zulässig, dass es hier ein ganz anderes Verhältnis geht. Es geht um ein Kollektivverhältnis, also eine Gesamtheit von Blöcken, die sozusagen an den Souveränen, das ist ein sehr abstrakter Vorgang, seine Gewalt gut ist sozusagen, die vielleicht von Natur her, wenn das vielleicht für sich reklamieren könnte, oder von der Pause in der Tasche, ja, heutzutage etwas gesitteter, will ich mal so formulieren, ja, gibt er sozusagen ab an den Staaten. Sie sehen natürlich einen Widerspruch. Sie sehen das gleich, dass ich müsste umgekehrt argumentieren so, ich, nur wenn ich mit allen Gesetzen einverstanden wäre, in meinem Sinne, werde ich nicht einem Herrschaftsverhältnis unterworfen. Diese Schlussfolgerung ist logisch falsch. Wenn ich davon ausgehe,
nein, das Argument heißt, es gibt ein Herrschaftsverhältnis, das erst einmal völlig unabhängig ist von der Zustimmung der Leute, dass die Zustimmung in demokratischen Wahlen organisiert wird. Das soll heute zum Beispiel das Thema sein, dass dieses Herrschaftsverhältnis oder diese Herrschaft sich zum Beispiel dazu durchgerungen hat, zu sagen, ich erlaube dir die freie Entfaltung deiner Persönlichkeit. Das sollen wir doch gerade klären. Nur, dass es diese Herrschaft eine Zustimmung findet, in Wahlen zum Beispiel. Also hier Artikel 20, ich kann den mal spaßenshalber gerade vorlesen, Artikel 20.2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wir haben früher immer den Spaß gemacht, der gilt ja auch heute noch, dann geht sie aus und dann ist sie fort, dann ist sie nämlich beim Staat gelandet. Also bei denen, die als besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung dann ausgeübt wird. Ja, da sitzt sie dann, die Herrschaft. dass sie gewollt wird, dass sie akzeptiert wird. Macht das doch nicht weg. Genauso, das war ja das erste Argument, was ich versucht habe zu lancieren, bei den Grundrechten oder auch Menschenrechten, wie man das in einer etwas noch höheren Warte ausdrücken will. Das ist ein Akt der Gewährung. Jetzt kann man sich auf die Seite schlagen, was wird denn eigentlich da gewährt? Nämlich die Freiheit der Betätigung. Man kann sagen, ja, super. Nur, dass das als Recht formuliert wird, dass die ganze, zum Beispiel das ganze Selbstbewusstsein, was dann daraus folgt, darin besteht, ich darf, ich habe eine Lizenz und da kann mir keiner was. Wie weit reicht denn die Lizenz? Ach, das, so weit reicht sie, so weit nicht, ja. Vor allen Dingen, wer darf was? Darf der das überhaupt, was der tut? Verletzt er damit nicht meine Rechte und so weiter? Ja, das ist das Lebensprinzip, das damit in die Welt gesetzt worden ist, das damit gültig gemacht wird. Und ich habe kein Problem damit zu sagen, ja gut, irgendwie hat es mal irgendwer anders erfunden, aber unser Staat hat gesagt, das ist das Prinzip, dass ich mir in meine Verfassung reinschreibe und dann auch für alle verbindlich mache. Und davon gibt es keine Abweichung mehr. Also ist ja eben schon darauf hingewiesen worden, wenn man immer eine Werbung macht und sagt, naja, dieser Laden, den wir hier haben, der ist insofern das relativ Beste, was man so sich denken kann, weil man könnte sich ja mal ideell auf den Standpunkt des Gesetzgebers stellen, und dann könnte man das ein oder andere Gesetz, das einem nicht passt, auch wieder ändern. Und wenn man es nicht ideell machen will oder wenn man es wirklich machen will, na ja, dann ist halt der Weg vorgeschrieben. Der ist übrigens auch dann rechtlich und gesetzlich genau geordnet. Du musst eine Partei gründen, du musst ein Statut haben. Das in dem Statut muss drinstehen, dass man nicht gegen die Organe des Staates was Böses sagen darf und. Ja, und dann musst du für deine Sache Werbung machen und irgendwann kommst du sogar in den Genuss, selber der Gesetzgeber zu werden. Also hast die Seite gewechselt, nicht nur ideell, sondern praktisch. Und dann kannst du in der Tat die Gesetze ändern. Und, was ist der Witz, wie bei der geänderten Gesetz? Na, dann müssen eben die anderen, die nicht dazugehören, die müssen dem gehorchen. Und auch die Konstruktion. Ja, aber die Herrschaft ist doch selber an Gesetze gebunden. Die kann da auch nicht einfach machen, was sie will. Das habe ich schon versucht, eben mal klarzumachen. Wenn man sagt, die Herrschaft ist an Gesetze gebunden, dann wäre zumindest mal nötig, dass man sagt, an welche denn? Was sind sie denn, die Gesetze, die die Staatsgewalt bindet? Dann kommt man drauf, es ist erst einmal nichts als der staatliche Wille, der in Rechtsform ausgedrückt wird. Das will die Staatsgewalt. Da kann ich dann nicht sagen, und die Gesetze schützen mich vor dem, was die Staatsgewalt will. Nein, das will sie doch. Man unterstellt also dem Staat etwas anderes, als er will, und davor wird man dann geschützt. Das ist die Absurdität dieser Konstruktion. Oder man vergleicht es halt mit sonst irgendwelchen Zuständen und dann kommt man immer nur wieder dahin, dass es irgendwo vielleicht noch wilder zugeht oder überhaupt die Leute, ja was denn dann, ja keine Rechte haben oder wie. Ja, macht das die Rechte, die man hat, deshalb schon in Ordnung. Das ist immer derselbe Gedankenzirkel, der einen in der sachlichen Bestimmung von dem Zeug überhaupt kein Jota weiterbringt.
Und wo es du sagst, ob es dir was nützt, dass es dieses Recht gibt, in dem Fall, wo er gegenübersteht und hier die Fresse hat. Und in dem Fall würde dir ja das nützen, ja, dieses Recht. Aber es ist trotzdem ein Herrschaftsverhältnis, auch wenn es dir in dem Einzelfall was nützt. Also das ist.
Ja, aber jetzt nur noch mal. Ja, nur, es ist, was bringt denn das zur Bestimmung von der Sache bei, wenn ich sage, es ist ganz gut, wenn mir der jetzt, weil er abgeschreckt ist, keine reinhaut. Das kann ich sagen, das finde ich in Ordnung. Ich weiß aber auch, und das will ich auch noch zeigen, dass deswegen es nicht die Staatsgewalt gibt, damit der seine Hand irgendwas Faust in der Tasche lässt. Das ist doch absurd.
Dann guckt man sich das Strafrecht an, aber an diesem Fall sieht man auch, dass es ein Verhältnis dann von dem Staat zu dem Täter ist. Von diesem Verhältnis kommt die Strafe zu dem Täter und gar nicht, dass du einfach selber jetzt hast, dass dir was wehtut oder dass du körperlichen Schaden hast. Vorschlag.
Oder irgendwas kommt vielleicht hier aus der Geschichte oder Religion oder sonst wo. Also wir wollen akzeptieren, dass unveräußerlich Wer sagt denn, dass diese Rechte
verordnet? Es steht so im Gesetz.
Nicht der Staat.
Nein. Das Gesetz, die Verfassung sagt, sie löst sich selber auf. Sobald das Volk bestimmen würde, wir schaffen dieses Gesetz ab, löst sich die Verfassung selbst auf. Das ist ja möglich, aber dann hat sich die Verfassung aufgelöst.
Selbst die Verfassung braucht ein Büro, damit sie dann zuständig
ist. Nein, aber sie hat sich dann aufgelöst.
Aber die Aussage, die es ja jetzt geht, war, es gibt unveräußerliche Rechte, das ist der Staatsgewalt vor Ort gesetzt. Und jetzt mal die Frage, wer sagt, dass die Entwurf war, genau die Gewalt? So, wer kann denn überhaupt diese Rechte veräußern?
Im Grunde, nein, die. Aber Entschuldigung, aber vor allem vor 95% aller Staaten, ja, die ständig gegen Grundrechte verstoßen. Du weißt vielleicht genau, dass auch die selbst die Bundesrepublik
die verstoßen.
Von dem Gerichtshof für Menschenrechte verklagt wird, dass es, wenn einzelne Leute versuchen, mit Grundrechte zu schützen, dann kann man das sagen. Und selbst hier müssen die Rechte durchgesetzt werden. Das heißt, wir haben auch gegen die Grünen das Recht nicht durchgesetzt.
Deswegen will ich auf diesen Punkt heraus. Und das jetzt an der Offenheit in diesem Falle gilt der Schwenker des Rechts und derjenige, vor dem diese Rechte und ihre Beschränkung geschützt werden, ein und derselbe. Da war es bei diesem Typ überlegen, was heißt also hier den Staat draußen?
Das
beispielsweise
die Zweiteilung des Rechtssystems in Grundrechte und veränderbare Rechte. Wohl angegriffen ist, dann wird auch mal die Verfassung ein wenig aus der Kraft gesetzt. Dann gilt sie nämlich nicht mehr. Genau daran liegt sie. Der ist nicht unzufrieden, selbst außer Kraft, wenn solche Gesetze kommen, sollen gehen. Das ist eine Hoheit. Das ist doch mal eine schöne Klage.
Die setzt sich selbst aus der Kraft aus.
Natürlich. Wie beim Mann. Wenn wir beschließen würden,
also ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Hallo? Ich mache mal, hallo?
Wenn wir beschließen würden, das Recht auf Leben ist nicht mehr grundsätzlich gewährleistet, wie das zum Beispiel, das ist nicht auf jemanden mal ankommt, wenn das so eine Möglichkeit hier geben würde, sich die Verfassung selber aus der Kraft setzen, das ist, da können wir natürlich nichts dagegen machen. Das ist ja ein anderer Staat, eine Diktatur. Und das ist klar. Natürlich ist so etwas immer durch Menschen änderbar. Aber in dem Fall aus den Erfahrungen Deutschlands, gerade mit diesen Ermächtigungsgesetzen und so weiter.
Ich bin für eine lebhafte Diskussion immer zu haben. Was wenig nützt, ich habe das auch vorhin mal versucht so auszudrücken, was wenig nützt ist, dass man den Vorteil oder das Tolle für die Menschen immer damit versucht zu beweisen, dass man sagt, in 95% aller Staaten auf der Welt ist es nicht so. Also überall, man beweist die Güte des Rechts und seiner Bestimmungen damit, dass überall sonst, in den meisten Fällen, die Leute nicht in den Genuss dieser Rechte kommen. Da frage ich mich immer, was weiß man jetzt über diese Rechte? Man weiß im Grunde nichts über sie. Auch die andere Geschichte war immer die zu sagen, man durch die Grundrechte, durch die, man nennt sie auch Menschenrechte und die sind unveräußerlich, dadurch ist man vor dem Staat geschützt. Also in dem Schutzgedanken ist erstens der Staat als ein eigenständiges Subjekt unterstellt, der den Leuten gegenübersteht. Es ist sogar unterstellt bei dem Gedanken, dass einem diese Staatsgewalt nicht besonders gut tut. Warum kommt man sonst auf den Gedanken, klasse, dass es für die Grenzen gibt? Dann hat man, ja oder? Nicht, weil du so skeptisch guckst, du sagst, das ist ein Schutzgedanke. Vor der Staatsgewalt. Ja, ich sag nur, es geht mir gar nicht, also wenn einer die Begrifflichkeit Herrschaft nicht mag, dann sage ich halt Staat oder Allgemeininteresse und wenn einer Untertan nicht mag, setze ich an die Stelle Person. Nur es kommt sachlich gesehen dann am Ende gar nichts anderes raus. Nur nochmal, um den Gedanken zu vervollständigen, den ich gerade gesagt habe, wenn man immer so sehr darauf besteht, dass der Rechtsstaat oder die rechtlichen Kautelen, die in diesem Staat gesetzt sind, ein Schutz vor der Staatsgewalt sind, dann unterstellt man, dass die Staatsgewalt eine ungemütliche Angelegenheit ist. Weil sonst bräuchte man sich vor dem nicht zu schützen. Der zweite Punkt ist, damit ist über das, was der Inhalt des Schutzes ist, überhaupt nichts ausgesagt. Weil alles das, was er macht, vor dem wird man ja gar nicht geschützt. Und das nimmt man dann irgendwie hin zur Kenntnis. Man weiß auch, das ist ein Gehorsamsverhältnis. Wird ja gesagt, die Sache hat eine abschreckende Wirkung auf alles Mögliche. Unter anderem dann nochmal auf die Faust in der Tasche. Also, dass eine gewaltbewährte Angelegenheit ist das Recht. Das will niemand in Abrede stellen, sondern das ist so gewollt und so befürwortet. Und da sage ich nur, dann muss man sich mal überlegen, welche Verhältnisse sind es eigentlich, die dieses Recht, also auch als Recht, das sich mit Gewalt behauptet und gegen alle Leute Gültigkeit beansprucht und durchsetzt, was das eigentlich für Verhältnisse sind. Und da habe ich dann, was den Vortrag angeht, mir die Sache insofern sage ich mal in Anführungszeichen, ironisch gemeint, leicht gemacht. Ich gehe nämlich einfach ein paar weitere Rechte durch, die der Menschheit gewährt werden. Also ich habe schon ein paar Sachen über Freiheit und ihre Beschränkungen erwähnt. Die Freiheit ist eine, die den Leuten gewährt wird, ganz abstrakt. Du darfst machen, was du willst. Pass auf bei dem, was du machst. Dass du das gleiche Recht des anderen nicht verletzt, also eine abstrakte Beschränkung, ist mit der Freisetzung der Erlaubnis auch gegeben. Jetzt kann man sich ja mal überlegen, was machen die Leute eigentlich mit ihrem freien Willen, den sie erlaubt bekommen haben. Also, andersrum gesagt, wie gestalten sie eigentlich ihre materielle Existenz? Auch da wird ihnen nichts vorgeschrieben. Nur, sie haben eine Bedingung zu beachten, nämlich die ganze äußere Welt der Mittel und Bedürfnisse, die man sich so für seinen Willen, die man für seinen Willen und die Betätigung seines Willens braucht, die stehen unter der rechtlichen Bestimmung, dass alles als Eigentum definiert ist. Also im Grundgesetz, irgendwo mal zwischendrin, ganz unscheinbar, taucht der Artikel Nummer, wie heißt der da, 20 glaube ich, taucht da auf und da heißt es dann, nee, 14 ist es, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Ja, was heißt das? Also erst einmal heißt es, alle nützlichen Sachen stehen unter einer rechtlichen Kautele. Sie sind Eigentum. Wenn es da heißt, es wird gewährleistet, dann ist auch die ganze äußere Welt, also alle Mittel die man gebrauchen könnte, um seinen Willen zu betätigen, Eigentum. Und es ist im Übrigen auch kein Geheimnis, also jedenfalls nehme ich mal an, dass es hier niemandem ein Geheimnis ist, dass Eigentum in seiner ersten und elementarsten Bestimmung Bedeutung heißt, exklusives Haben. Also Eigentum ist immer, das gehört mir, Finger weg. Also man, die Bestimmung, dass eine Sache einer Person zugeordnet ist, Eigentum ist, heißt erst einmal, alle anderen sind von dieser Sache ausgeschlossen oder so gesagt, sie dürfen sie nur dann benutzen, wenn der Eigentümer, dem die Sache gehört, diesen Ausschluss aufgibt, sie also benutzen lässt. Es ist also vom Willen des jeweiligen Eigentümers abhängig, ob die anderen diese Sache benutzen oder betreten oder sonst irgendwas dürfen. Gut, worum geht es dabei? Also der alte Spaß, den wir immer gemacht haben, hieß, es geht garantiert nicht um unsere Zahnbürsten. Weil die will eh keine Sau. Da sagt doch jeder, bäh, das will ich nicht. Also es geht schon um was anderes, um was Elementareres als das, was schon längst im Konsum der Leute sich befindet. Es geht um die Sachen, auf die man materiell tagtäglich angewiesen ist. Und das fängt an bei den Lebensmitteln und hört dabei aber nicht auf. Also, der Zugriff auf alles, was man genießen könnte, ist erst einmal anderen Leuten zugeordnet und ich muss mich erst einmal mit dem ins Benehmen setzen, damit ich die Sache benutzen kann. Erste Schlussfolgerung an der Stelle, die Bedingung, die da gesetzt ist für die freie Betätigung der Individuen, das Eigentum, also die exklusiven Verfügungsrechte über die Gegenstände der Bedürfnisse, trennt die Bedürfnisse von den Mitteln ihrer Befriedigung und unterwirft das Benutzen und das Benötigen nützlicher Dinge unter das Prinzip der privaten Verfügungsmacht und macht es davon abhängig. Damit ist auch ein kompletter individueller wie gesellschaftlicher Lebensprozess definiert. Ich will das kurz in vier Schritten erläutern, also quasi vier kurz gefasste Thesen. Wenn der Rechtsstaat ein Gleichheitszeichen zwischen Eigentum und Nutzen setzt, dann wird also die Lizenz erteilt, ihr sollt, ihr dürft haben. Zweitens heißt es, das Verfügungsrecht ist daher die Bedingung für alles, was man für seinen Nutzen tun kann. Daher ist das Eigentum auch das einzige Mittel, um sich dieser Bedingung zu versichern, um sie dieser habhaft zu werden. Also viertens muss oder ist, sage ich mal erst, ist das Eigentum auch der Zweck, auf den es wirklich ankommt in der Gesellschaft. Eigentum ist der Inbegriff des Nutzens, auf den es den Personen ankommt und anzukommen hat. Also haben wollen, muss man sich zum Zweck machen. Der Hammer an der Angelegenheit ist, sich Eigentum zum Zweck machen unter der Bedingung, dass Eigentum die entscheidende Bestimmung der sachlichen Welt ist. Also das ist so wie die sachliche Welt, da ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis quasi, das klebt an den Sachen dran. Ich bin ausgeschlossen davon. Ich muss es mir aber zum Zweck machen, ich muss drankommen. Und was habe ich als Mittel? Ja, nichts als Ich muss Eigentum dafür einsetzen, damit ich drankomme. Weil einfach nehmen, hat er zum Beispiel eben schon mal gesagt, geht ja nicht. Also insofern verpflichtet das Recht, keinen Menschen irgendeinen besonderen Willen zu fassen, irgendein besonderes Interesse zu fassen. Aber auf dem Weg, wie er jedes Interesse verfolgen muss, legt er dann doch den entscheidenden Zweck, den entscheidenden Inhalt jeden Interesses fest. Also Schaffung und Erwerb privater Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum. Insofern, also das hat zwei Konsequenzen, sagen wir so. Ich habe nicht nur gesagt, das ist jetzt das, was jedem Willen, jedem Interesse eingeschrieben ist, das muss er als Zweck verfolgen, sondern es wird ja auch ein gesellschaftlicher Lebensprozess darüber definiert. Also wenn die Leute jetzt miteinander umgehen, wenn sie was miteinander zu tun haben, dann geht es immer um dieses eine Ding. Ich brauche was von dir, was du hast, aber gib's mir doch. Ja, das gebe ich dir schon gerne, aber was kriege ich denn dafür? Ich will ja mein Eigentum erhalten, nicht einfach weggeben, verschenken. Das wäre ja eine andere Form der Kooperation, könnte man sich ja mal denken. Aber dann wäre auch Eigentum eine absurde Kategorie, wenn man sagt, naja, das ist das Zeug, was Mittel der Bedürfnisse ist, dann nutzen wir es halt gemeinsam, in dem Maß, wie es da ist. Das wäre ja mal denkbar. Nein, in der Bedingung ist es gar nicht denkbar, dass man sagt, es gibt ein allgemeines Produkt, das zur Bedürfnisbefriedigung vorhanden ist, also wird es auch dafür eingesetzt, sondern ja, ich muss mich ja als Eigentümer erhalten. Das ist die Art und Weise, wie ich überhaupt in der Gesellschaft meine Existenz fristen muss. Also ist auch jede Beziehung, die ich zu den anderen eingehe, eine, wo ich sage, nur unter der Bedingung, dass du mir von deinem Eigentum was rausgibst, kannst du an meins ran. Das ist auch die Grundform des Vertrages, also man gibt nur etwas, um etwas zu kriegen. Do ut des heißt es. Das will ich jetzt nicht näher verfolgen, dafür könnte man noch mal eine ganze eigene Veranstaltung machen. Oder vielleicht kann man das auch in der Fortsetzung der Diskussion da nächsten Donnerstag und auf diesen Termin also dann noch nachholen. Ich will nur darauf hinweisen, das ist die Grundfigur, wie sich die freigesetzten Individuen, die freien Persönlichkeiten, aufeinander beziehen. Jetzt erfährt man übrigens auch ein bisschen mehr, was in diesem abstrakten Grundsatz, jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Also da ist ja schon eine Beschränkung angesprochen. Jetzt erfährt man hier an der Stelle, worin die Beschränkung zum Beispiel besteht. Ja, ich kann, weil dieser Drum Reichtum, wo der gerade drauf sitzt, ist dadurch von meinem Zugriff enthalten, weil es ihm exklusiv zugeordnet ist. Das ist die Beschränkung, die ich wirklich erfahre in der Betätigung meines Willens, in dem Willen, mein Leben zu gestalten. Und insoweit ich die Rechte des anderen nicht einfach verletzen darf, bin ich darauf angewiesen, mit ihm in ein Geschäft zu treten. Also, ich muss seinen Willen dafür interessieren, von seinem Eigentum, dass ich so nötig das brauche, entweder nötig habe oder auch zum Genuss verjubeln will, aber so ist es erstmal mir entzogen. Ich kann den nur daran interessieren, wenn der darüber sein Eigentumstitel, also sein Recht auf ein exklusives Verfügen über Eigentum, nicht aufgibt. Ich muss ihm also selber etwas dafür bieten. Insofern hat die Beziehung der Leute untereinander von vornherein den Charakter einer Konkurrenz. Ja, ich könnte das vielleicht veräußern unter der Bedingung, dass ich von dir Folgendes kriege. Jetzt ist ja los, jetzt wird von den Leuten verlangt, ein jeweiliges Eigentum, das erst einmal von dem, warum man darauf angewiesen ist. Das ist ja inhaltlich bestimmt. Also ich will dieses oder jenes, weil es zu diesem Bedürfnis passt. Naja, aber unter der Bedingung, dass es Eigentum ist, also erstmal Ausschluss bedeutet, ist die Frage im Raum, ja, was bist du bereit mir zu geben dafür? Das hat mit dem Gebrauchswert, mit dem Inhalt der Sache ja nichts mehr zu tun. Also sie schachern darum, wie sie überhaupt ihre Eigentumsrechte, ihre Exklusionsrechte so aufgeben, dass sie erhalten bleiben, und dann müssen sie irgendwie eine Einigung finden. Die Einigung besteht dann erstmal, also der Weg der Einigung besteht darin, wie kann ich mir denn jetzt das Bedürfnis des anderen zum Mittel machen dafür, eigenes Eigentum, also neues Eigentum, fremdes Eigentum anzueignen. Und zwar möglichst noch in einem günstigen Verhältnis. Ich will jetzt gar nicht diese Quantität da irgendwie ermitteln, aber das ist erst einmal der Standpunkt. Ich mache mir das fremde Bedürfnis zum Hebel, an dessen Eigentum ranzukommen. Und in dem Verhältnis kann man auch schon einen Schluss ziehen, nämlich die Macht und die Ohnmacht in diesem Geschacher verteilen sich da ganz nach Art und Masse des Eigentums, über das man verfügt, beziehungsweise über das man nicht verfügt. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht suggestiv so sagen, aber es ist jetzt eigentlich auch einleuchtend geworden, dass der Grad der Ohnmacht in diesem Verhältnis damit wächst, mit dem Grad der Bedürftigkeit, das man hat. Also je mehr ich auf eine bestimmte Sache angewiesen bin, weil ich nichts habe, ja, dann bin ich quasi demjenigen, der mir das geben soll, ausgeliefert, im Sinn von, der kann von mir alles oder viel verlangen. Und noch eine Sache wird an der Sache deutlich. In diesem Verhältnis von Eigentümern und als sonst gelten sie nichts für sich. Also sie sind nur als Eigentümer aufgestellt und treten auch nur als solche in Beziehung. Diejenigen, die in diesen Prozess des Austauschs von Rechten eintreten, die sind am Arsch gepackt, wenn sie dieses Geschäft machen wegen dem Konsum. Also der berühmte Konsument. Weil, wenn der sich Eigentum zulegt, also sich aus dem fremden Eigentum etwas einverleiht, um es dann abends zu verköstigen, dann hat er sein Eigentum buchstäblich vernichtet. Dann ist es weg. Er ist quasi wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen, der Bedürftigkeit. Ich muss unbedingt wieder an die Mittel meiner Bedürfnisbefriedigung herankommen. Also ich muss wieder an die Eigentümer herantreten, die sie haben. Leute, die mal die Freiheit haben zu sagen, ich muss nicht morgen einkaufen. Ich muss nicht verkaufen, das was ich habe, weil ich habe genug. Die stehen sofort anders da. Weil die müssen sich nicht erpressen lassen im Sinn von, ich muss das unbedingt rausrücken, damit ich an was rankomme. Sondern die können sagen, ich warte ab oder ich schaue, wo ich den günstigsten Preis für mein Zeug bekommen kann. Also die wirklich den Standpunkt verfolgen können, wie ich es eben mal ausgedrückt habe, fremde Bedürftigkeit zum Hebel der eigenen Bereicherung zu machen. Der zweite Punkt, der da unbedingt dazugehört ist, auch das wird niemandem Rätsel sein, die ökonomische Produktivkraft dieser Rechtsform Eigentum entfaltet sich dann so fundamental, weil ja nicht nur die Produkte, die es auf der Welt gibt, Eigentum sind, sondern auch die Produktionsmittel, also das, was die Gesellschaft zur Erzeugung des materiellen Reichtums braucht. Auch die sind Eigentum, also Rechtstitel, über die Privatpersonen verfügen. Also, wie werden überhaupt die Mittel hergestellt, auf die man dann zwecks seiner Bedürfnisbefriedigung zugreifen kann? Dieser ganze Prozess, also die Mittel, die man dafür braucht, die sind selber Privateigentum. Gehören irgendwem. Also auch da gilt, um sie zu benutzen, muss ich erstmal diesen Eigentumsvorbehalt überwinden. Wo das so ist, dass dass Produktionsmittel Privateigentum sind, ist es auch kein Wunder, dass es lauter Leute gibt, die zwar das Recht auf Eigentum genießen, das Recht auf, aber selbst gar kein Eigentum haben, das sie als Mittel zum Erwerb vom Eigentum einsetzen können. Und das gibt jetzt eigentlich eine ganz wunderbare wunderbare Beziehung ab. Also für diejenigen, die gar kein Eigentum haben, aber eins einsetzen müssen, um an Eigentum ranzukommen, gibt es folgende interessante Möglichkeit. Auch hier bietet das Recht die Möglichkeit, dass sich die Individuen, eigentlich heißt es ja Individuum, das ist so ein Ding, dass die sich aufteilen in eine Person und ein Vermögen, dass sie als Eigentum einsetzen können. Also sie können sich zu sich selber so stellen, dass sie sagen, Moment, ich kann doch was. Ich kann zum Beispiel Arbeit leisten. Und diese Leistung, die Möglichkeit, also die können sie veräußern. Also sie können ihre Leistungsfähigkeit und ihre Leistungswilligkeit zur Ware machen, das ist erlaubt, also zu einem Vertragsangebot an diejenigen, die solche Arbeitswilligkeit und Leistungsfähigkeit gebrauchen können. An der Stelle wird natürlich auch der aus dem quantitativen Unterschied der Eigentümer, der eine hat viel, der andere hat mehr, weniger, ein qualitativer Unterschied. Die einen besitzen ja schließlich die Produktionsmittel, sie sind die Herren über die Mittel, den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren. Und damit haben sie das staatlich geschützte Recht, diese Mittel zu ihrem Vorteil, zum Wachstum ihres Eigentums zu nutzen bzw. nutzen zu lassen. Sie besitzen damit die Mittel, künftigen Reichtum, also das, was noch produziert wird, für sich zu monopolisieren. Die anderen, die nichts zu bieten haben als ihre Leistungsbereitschaft, die also arbeiten müssen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dies eben nicht selber können, weil sie über keine Arbeitsmittel und Rohstoffe verfügen, mit denen sie auf den Markt reüssieren könnten, denen bleibt also gar nichts anderes übrig, als sich jenen, die diese Produktionsmittel und Rohstoffe besitzen, als Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Stellt sich dabei auch schnell raus, dass ihre Bereitschaft und Fähigkeit, Arbeitsleistungen abzuliefern, gar kein Mittel ist, das sie irgendwie frei handhaben können. Sie werden ja nur dann oder nur dadurch zu Mittel, so weit und so lange ein Geschäftsmann sie für sich und sein Geschäft, also für das Wachstum seines Eigentums, einzusetzen weiß. Letzteres, der Ertrag der Arbeit, das Ergebnis, geht demjenigen, der sie leistet, nichts an. Er hat ja seine Ware veräußert, wenn er dazu gekommen ist, und Geld in Form des Lohns bekommen. Also beim Tausch zwischen Kapital und Arbeit, das ist also ein Resultat der Kategorie des Eigentums, treten sich nicht zwei gleich geartete Konkurrenten gegenüber, sondern da besteht das Eigentum der einen in der Macht, über die Arbeit der anderen, des anderen zu kommandieren und sich deren Früchte als sein Eigentum anzueignen. Und das Eigentum der anderen, also derjenigen, die ihre Leistungsbereitschaft veräußern, besteht, das Eigentum besteht einzig und allein in der Dienstbarkeit, an der Eigentumsvermehrung der Produktionsmittelbesitzer. Und der diktiert dann natürlich auch das für ihn günstigste Verhältnis von Leistung und Lohn. Hier wird nochmal schön anschaulich, was ich eben gesagt habe, über den Punkt, naja, man besitzt eigentlich nichts und ist darauf angewiesen, immer sich was zu erarbeiten, damit man an die Mittel seines täglichen Lebens rankommt. Diese Leute, ja, die kaufen sich dann die notwendigen Lebensmittel, sie mieten ihre Wohnung und so weiter, damit sie abends nicht frieren, wenn es kalt draußen ist und so weiter und so fort. Die verkonsumieren den Reichtum kaum, dass er in ihren Händen ist. Und sie sind immer wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen, ihre Dienstbarkeit freizubieten, also ein neues Rechtsgeschäft mit denjenigen einzugehen, die ihre Dienstbereitschaft für sich und ihre, die Vermehrung ihres Eigentums zu nutzen. Jetzt gibt es noch eine letzte Schönheit dazu erwähnen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, also die sogenannten Arbeitnehmer, die verkaufen ja nicht irgendwelche Produkte. Die verkaufen eigentlich auch nicht ein Stück Arbeit, sondern sie verkaufen ihre Dienstbereitschaft, ihre Dienstfähigkeit. Insofern kauft sich derjenige, der sie bezahlt, die Macht, das Kommando über sie ein. Diese Bereitschaft so zu nutzen, dass für ihn ein günstiges Verhältnis von eingesetzter Kost und Vermehrung von Eigentum auf seiner Seite dabei zustande kommt. Man kann auch sagen, da gibt es in dem Verhältnis von der Seite einen ewigen Druck auf die Leistung nach oben und auf die Kosten nach unten, weil nur so sich sein Zweck am besten realisiert. Wachstum seines Eigentums, vermittels Einsaugung von Arbeit zur Herstellung neuen Reichtums. Also, insofern, das kann man auch immer wieder beobachten, es gibt eine, in den letzten Jahren ja eine breite Diskussion darüber, in dem Verhältnis fallen dann auch flächendeckend, also über ganze Branchen hingesehen, richtige Hungerlöhne an. Zahlen kennt ihr wahrscheinlich selber, brauche ich also auch nicht zu erwähnen. Ich weiß nur eins, das Recht kümmert sich darum nicht, das geht es auch nichts an. Weil das haben die Leute in freier Vereinbarung miteinander ausgemacht. Ja, wenn ich dem anbiete, er soll für 4 Euro arbeiten und er das annimmt, in den Vertrag einsteigt, dann ist es erstmal rechtlich gesehen eine willentliche Vereinbarung zweier freier Rechtspersonen. Da ist das Recht ganz gleichgültig gegen den Inhalt der Verträge. Man kann auch sagen, das ist der passende rechtsimmanente Zynismus, der zur freien Betätigung der Eigentümer passt. Ja.
Es gibt ja Regelungen, auch rechtliche Regelungen, gerade die zum Beispiel sittenwidrige Verträge ausschließen, mit der Möglichkeit, also auch in grundrechtlich geschützte Tarifverträge abzuschließen. In anderen Rechtssystemen gibt es auch Mindestlöhne, also da würde ich dadurch, also diese Pauschalisierung, dass das dem Recht grundsätzlich egal wäre, was da zwischen Dienstleistungserbringer und Dienstleistungserbringer ausgehandelt wird, also das stimmt einfach so nicht.
Also erstmal sind die, was du als Stichwort erwähnst, rechtliche Vorkehrungen gegen sittenwidrige Verträge, ja, sind erst einmal der Beweis für die Logik, die ich aus dem Verhältnis dieser zwei Rechtsfiguren, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, erschlossen habe. Das ist darin angelegt. Also, wenn du sagst, es gibt ein Gesetz gegen sittenwidrige Verträge, dann gehe ich mal davon aus, die gibt es. Und zwar, die gibt es genau deswegen, was ich versucht habe zu erklären. Also gibt es nicht, also wird das Verhältnis, das zu diesen Hungerlöhnen führt, verboten und aufgehoben. Sondern da wird dann eine Grenze nach unten eingezogen. Also quasi, es wird das Verhältnis repariert, damit es weitergehen kann. Also, mal so gesagt, es gibt eine rechtliche Bewirtschaftung, darauf sprichst du, glaube ich, an. Es gibt eine rechtliche Bewirtschaftung der ruinösen Wirkungen, die aus dem Verkauf von Arbeitskraft für ihre Besitzer erwächst. Also das heißt, da wird zum Beispiel gerade in diesem Paragraphen mit den sittenwidrigen Verhältnissen oder Verträgen, werden Proleten davor geschützt, sich zu verkaufen für einen Hungerlohn. Das ist die Absurdität. Wird gesagt, das lasse ich nicht mehr zu. Weil wenn sie einfach gelassen werden, dann würden sie es doch machen. Dann gibt es eine ganze Abteilung von gesetzlicher Krankenversicherung, gesetzlicher Rentenversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, da wird davon ausgegangen, dass in dem Verhältnis, das über das Eigentum und ihre Charaktere eingerichtet wird, lauter Verhältnisse erwachsen, dass diejenigen, die davon leben müssen, nichts für ihre Krankheit tun können, nichts für ihr Alter, wenn sie ihre Arbeitskraft ruiniert haben, wenn die zu Ende geht, wenn die ausgepowert wird, dass sie davon, von dem nichts zurücklegen können, dass das in dem Verhältnis, das zwischen den Eigentümern abgeschlossen wird, nicht enthalten ist. Und das Recht geht nicht hin und sagt, das ist ja eine Schweinerei, dass das gar nicht drin enthalten ist, sondern macht nachträglich zusätzlich eine gesetzliche Pflicht auf, dass die Leute dafür etwas von ihrem Lohn, der Arbeitgeberanteil auch noch, zurücklegen müssen. Weil das ist einfach nicht vorgesehen vom Recht oder in diesen Vertragsverhältnissen. Also ist das, was du anmahnst, aber es gibt doch einen Schutz, ist gerade der Beleg für mich in dem Sinn dafür, für das, was ich gekennzeichnet habe als ein Ausbeutungsverhältnis, das wie ein sachliches Gesetz in der Welt existiert, das Eigentum ist gewährleistet, unveräußerlich. Ja, so ist es. Das ist die Konsequenz daraus. Ja, dann entschuldige ich mich, dass ich das Alte nochmal breitgetreten habe. Danke. Na, ich kann auch verraten, warum ich das ausgetragen habe. Ja, Pech gehabt.
Also mein Vorschlag, weil du beziehst dich auf die Thesen, die er aufstellt, kritisiert die,
Aber du beziehst dich nicht auf deine Fantasie, was irgendjemand denken könnte, was Marxismus ist und Kritik oder was Kuba wird. Und dann, ich habe gesagt, ich will in Kuba leben, ich will nicht in Kuba leben. Ich mag auch keine Diktatur gehabt, du kannst doch nicht vor. Du kannst hier doch nicht anfangen, gegen Kuba zu reden. Das wäre das Thema.
Also ich will noch mal kurz erläutern. Ja, hallo. Ach man, das ist ja furchtbar.
Du kannst ihn ja gerne kritisieren, aber ich kritisiere ihn und nicht Kuba. Ich wollte ja gar nicht sagen, dass er den Mund hat.
Ehrlich, ich mache mir das mit meinem Eindruck, dass das kein Kulturkritik wäre, dass du das verstehst, sozusagen seine These. Denn das ist natürlich logisch schon durchaus akzeptabel, wenn dieser einmal in der Tat logisch, weil der ganze Satz wieso eigentlich nur seine, also bei meinem Ansatz nicht seine nachweislich falsche Einzelaussage, weil er sagte, dass das Recht sich um die Vertragsverhältnisse, die in seinem Geltungsbereich entstehen, nicht kümmern soll. Das war eine Aussage, die hab ich explizit so gehört. Und auf diese meiner Ansicht nach falsche Einzelaussage habe ich mein Einwand reingekommen. Natürlich, dass das Recht auch Korrekturmechanismen schafft, ist noch eine andere Sache. Ich denke, die Frage, ob das Rechtssystem überhaupt die Ursache der Eigentumsverhältnisse ist oder ob das Rechtssystem diese Eigentumsverhältnisse in irgendeiner Form produziert oder ob wir nicht Eigentumsverhältnisse auch schon hätten, wenn wir zu zweit auf einer einsamen Insel wären, das wäre in der Diskussion vielleicht nachher erklären.
Nee, also ich gehe nicht mit dir auf die Insel, das ist schon klar. Also ich will nochmal sagen, klar, ich hätte mir auch noch 10 andere Rechtsgrundsätze raussuchen können. Ich bin heute für den Einstieg in dieses Thema deshalb auf das Eigentum gekommen, weil das eigentlich das Eigentum alles umfasst, was die äußeren Mittel der Betätigung des Willens betrifft. Also, wenn es schon heißt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, gibt es logischerweise als nächstes die Frage, ja, womit entfalte ich sie denn jetzt? Und da kann ich nur feststellen, da habe ich lange gesucht, mit meiner freien Meinung nicht. Weil die kann ich mir irgendwie zulegen, aber wenn ich dem nächsten Tag nichts zum Beißen habe, ist es mit dem Meinen auch nicht so weit her. Könnte noch ein paar andere Grundschlager, die immer angeführt werden, warum man hier in so einer tollen Gesellschaft lebt, anführen? Da beißt die Maus nur keinen Faden ab. Das zentrale Mittel, also die Mittel, wie sich eine Gesellschaft reproduziert, wovon sie überhaupt lebt, stehen unter dieser Definition. Und da mag ich auch jetzt nicht über eine Diskussion anfangen über Henne und Ei. Also wir gehen auf eine Insel, machen wir da nicht auch Eigentum? Und dann wünschen wir uns noch einen Staat dazu, der auf uns aufpasst. Sondern ich stelle nur fest, in dieser Verfassung hat dieser Staat sich dazu bekannt und es hat es als unveräußerliches Recht festgeschrieben, das Eigentum wird gewährleistet. Damit hat er allen Leuten den Weg, die Bedingung ihres Willens festgeschrieben. Der besteht eben darin, mit dieser Kautele ausschließlichen, exklusiven Verfügens über die materiellen Mittel damit umzugehen. Was sie daraus gemacht haben, die Leute, oder was sie daraus machen, das habe ich versucht, in ein paar Thesen zu erläutern. Das tun sie auch, das findet alles statt. Und das Recht stellt sich genau zu den Konflikten, die dabei entstehen, und regelt die. Da ist dann nämlich jede Menge Gewalt vonnöten, damit diese Gegensätze überhaupt haltbar werden. Und zweitens ist es auch noch so frei, ein paar Mindeststandards einzuführen, damit dieses Verhältnis überhaupt weitergehen kann. Das sind, so habe ich versucht, die Schutzrechte zu charakterisieren. Also wenn man sagt, einen flächendeckenden Mindestlohn muss her, also einen gesetzlichen Mindestlohn, wenn darum gestritten wird, dann geht man erstens felsenfest davon aus, ja, im Interesse der Beteiligten, zumindest einer der Beteiligten, ist das nicht drin. Das ist bei dem Interesse nicht vorgesehen. Das muss mit Zwangsgewalt vollstreckt werden. Der zweite Punkt ist der, diese Erfindung, es muss einen gesetzlichen Mindestlohn geben, befreit niemanden von dem Zwang, in dem er dann ist, wenn er sich weiterhin als dieser Eigentümer, der über nichts anderes verfügt als seine Arbeitskraft, weiter zu betätigen und dann vielleicht in dem Sinn betätigen zu können. Also es gibt genügend Leute, die aus dem Verhältnis, das ihnen als Lebensperspektive aufgemacht worden ist, nicht leben können. Die fallen dann gleich auch noch unter 6 andere gesetzliche Bestimmungen und können dann beantragen, dass sie ein Wohngeld kriegen oder irgendwie sonst was, Kinderhilfe und so weiter und so fort. Aber erst einmal ist es doch so, zynisch geht das Gesetz damit um, dass es diese Verhältnisse in die Welt setzt, um sie dann im zweiten Schritt auch noch so begleitet, dass sie überhaupt handbar sind. Weil sich sonst der ganze Laden sofort aufheben würde. Ich will vielleicht nochmal insofern ein kleines Fazit, natürlich ein marxistisches, ziehen. Also der Marx hat mal vernichtend gesagt über die Gesellschaft, es sind Ausbeutungsverhältnisse, die da herrschen. Das hat er auch ökonomisch versucht zu beweisen. Und es gibt einen Kapitalkurs, auf den wollte ich nochmal hinweisen. Da kann man gucken, ob das nachvollziehbar ist, wie der Beweis geht. Einfach so will das ja heute keiner zur Kenntnis nehmen. Da wird ja schon drum gestritten, ob es überhaupt so etwas gibt wie eine Staatsgewalt und Untertanen und Pipapo. Naja, ich kann immer nur sagen, vor dem einen wie vor dem anderen, da ist es recht. Das verlangt nämlich von niemandem, sich ausbeuten zu lassen, sich eine Untertanenmentalität zuzulegen. Das Recht legt nur fest, das wollte ich beweisen, dass die freien Bürger miteinander als freie Eigentümer zu verkehren haben. Das tun sie dann auch, mit den eben gezeigten Konsequenzen. Das erledigen die Bürger dann nämlich von ganz selber. Ihr Materialismus ist nämlich auf diese Verlaufsform, sich als Eigentümer zu betätigen, verpflichtet. Und dann finden sie auch heraus, was sie unter diesen rechtlichen Vorgaben mit ihrem jeweiligen Eigentum anstellen können. Dann kommen eben, wie der Marx mal gesagt hat, die Rollen zustande. Die hießen früher mal Kapitalist und Proletarier. Und haben heute die schönen Namen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Herr über die substanzielle Macht des Reichtums, die geben die Arbeit, die die anderen nehmen, also leisten müssen. Und, das sei dazu gesagt, das ist der ganze Begriff der Freiheit. Der Rechtsstaat ist mit seinen hoheitlichen Verfügungen also eine Veranstaltung einer ganz besonderen Art, weil die Staatsgewalt mit ihren Setzungen von Person und Eigentum ihre Untertanen in ein Privatleben hineinbuxiert, wo sie selbst ganz auf ihre eigene Verantwortung entscheiden können und schauen müssen, was aus ihnen wird. Das ist schon der Witz. Die Staatsgewalt trennt den materiellen Lebensprozess, die Produktion des materiellen Reichtums von sich ab. Die sagt also nicht, du hast mir das zu machen, du machst mir das und ihr macht mir das und ihr geht mir aus den Augen. Nein. Dieser materielle Lebensprozess ist eine Veranstaltung, die er den Leuten überlässt, die er ihnen andient. Das sollen sie machen. Und er eicht diesen Lebensprozess, den er von sich abgetrennt hat, auf ein privateigentümliches Bereicherungsinteresse und die Notwendigkeit des Gelderwerbs. Ich kann da nur sagen, offenbar will der Staat so seine Basis, sein Volk, seine Untertanen, um das böse Wort nochmal in den Mund zu nehmen, seine Personen haben, seine Basis nämlich als ständiges, von ihnen selbst angeleiertes Wachstum des nationalen Reichtums, das die Bürger aus höchst eigenen, nämlich ganz privaten Interessen zustande bringen. Darauf nimmt er dann, greift er dann auch zu in Form der Steuern. Und je mehr die Leute für ihr privates Interesse tun, umso mehr kann der Staat, selbst wenn er prozentual gar nicht mehr nimmt, davon leben, davon haben. Die Kollisionen, von denen hier immer die Rede ist, auf die der Staat doch reagieren müsste, weil sonst wäre doch nichts als Mord und Totschlag. Wenn man mal die Extremismen weglässt, sondern den ganz normalen Verkehr der Leute untereinander, mit all seinen Gegensätzen und Konflikten, das ist ja ein sachliches Gewaltverhältnis, was da exekutiert wird zwischen den Eigentümern. Also die ganzen Kollisionen, die dabei auftreten, sind vom Recht, das ist meine Behauptung, und seinen Setzungen, seinen Definitionen hervorgerufen. Also das Recht antwortet nicht auf Konflikte, die dem Recht vorgelagert sind. Wie sollte das eigentlich auch gehen? Sondern es verordnet selber die Verkehrsformen und darüber die Interessen, die lauter Antagonismen enthalten. Es bringt die gegensätzlichen Verhältnisse hervor und die werden dann auch durch das Recht nicht geheilt, sondern haltbar und gangbar gemacht. Deshalb ist der Einsatz rechtlicher Gewalt auch eine Dauerangelegenheit. Die ist nie zu Ende. Und eins kann ich auch noch verraten. Weil die Interessen, wie gerade geschildert, durch das Recht bestimmt sind, löst sich auch das anfangs mal angeführte Paradoxon auf, dass man die Gewalt durch das Recht adelt. Weil jetzt weiß man, dass in den freien Willen der Leute, hier sind die Bedingungen genannt worden, das Bedürfnis nach Herrschaft einschließt, dass es in den Willen eingebaut ist. Insofern kann man dann wirklich sagen, wie unser Mitstreiter hier behauptet hat, das ist doch genau das, was die Leute wollen und deshalb sind sie keine Untertanen. Ja, das sind selbstbewusste Parteigänger der Gewalt, die genau wissen, dass sie das für ihre Interessen brauchen. Okay, das soll mal ein Zwischenfazit sein. Also das kann man heute eh nicht mehr leisten, noch viel mehr über das Recht erzählen. Aber jetzt ist sicherlich noch Bedürfnis nach Diskussion da. Ich habe jetzt für heute Abend zumindest, habe ich nicht über den Mord aus Eifersucht geredet, obwohl auch da vielleicht noch was wie Eigentum eine Rolle spielen mag, wenn man nämlich das Weib wie sein Eigentum behandelt und dann geht's weg und dann bringt man die auch schon mal um. Das will ich heute ausklammern, darüber will ich nicht reden, sondern ich will über die stinknormalen Verhältnisse reden, die immer so schön friedlich daherkommen. Nein, ich wollte nur sagen, wenn ich von den Kollisionen rede, von den Antagonismen unter den Leuten, dann wollte ich mal die Antagonismen und Gegensätze, die es in der Familie gibt, die will ich heute mal, das würde den Rahmen sprengen, die wollte ich nicht aufgreifen. Ja, natürlich ist das ein Bestandteil. Aber man kann ja einem zweistündigen oder anderthalbstündigen oder noch kürzeren Vortrag nicht vorwerfen, dass er alles, was mindestens 4 Stunden bräuchte, nicht gesagt zu haben. Nur, dass man immer sieht, ich greife nochmal deine Ideen eben auf, wo du von den dem Verbot oder dem Gesetz gegen sittenwidrige Verträge gesprochen hast. Solche Sachen meine ich, solche Vertragsverhältnisse gibt es ja alle. Sonst käme man ja nicht auf den Gedanken, sie verbieten zu wollen. Und da habe ich gesagt, dieser Inhalt, den man dann als sittenwidrig bezeichnet, der ist selber dadurch produziert, dass sich die Leute in dieser Weise als zwei Typen von Eigentümern gegenübertreten, die sich wechselseitig zum Mittel ihres Interesses machen wollen. Wo dann in diesem Verhältnis, man macht sich wechselseitig zum Mittel des Interesses, ganz unterschiedliche Voraussetzungen qualitativer Art gegeben sind, sodass dann unterm Strich nur noch die eine Seite dieses Verhältnisses bestimmt, was der Inhalt des Lohnarbeitsverhältnisses, also des Vertragsverhältnisses dann zu sein hat. Das führt zu solchen Zuständen wie flächendeckend in bestimmten Branchen gibt es Hungerlöhne. Und dann sage ich nur, ja, das ist doch nicht eine Sache, die ohne das Recht entstanden ist, sondern eben mit den Rechtsetzungen über das Eigentum. Und dazu gibt es dann noch eine Veranstaltung, die auch wieder im Rechtsrahmen abläuft, die diesem Verhältnis hier eine Einschränkung verordnet, damit das überhauptige Verhältnis weiter funktionieren kann.
Ob er damit zu einem Überteilaspekt seine eigene Theorie nicht geben möchte.
gesagt werden sollte, wenn es keinen Kapitalismus gäbe, dann gäbe es auf keinen Fall Konflikte zwischen den Menschen. So ist das, glaube ich, nicht gemeint. Ich glaube, gemeint ist, der Großteil, mit dem sich der Recht hier beschäftigt, das ist Eigentumsdiebstahl, Mord aus Habgier, was weiß ich aus Habgier, Erbbeschleunigung. Das sind ja Sachen, die kommen durch die Einigungsordnung in die Welt. Und dann gibt es vielleicht noch ein viel kleinerer Teil, nur kurz, gibt es dann, was weiß ich, in der Beziehung, Eifersucht und wenn ich sie nicht haben kann, kann sie keinen haben, also bringe ich sie um. Und dann gibt es noch einen viel, viel kleineren Teil. Und wenn das passiert, dann weiß das jeder, das passiert irgendwie. Klar, jemand zerstückelt kleine Kinder, der kann sich nichts Schöneres vorstellen. Aber das passiert selbst genug, wenn das passiert, weiß das die ganze Republik.
Aber gerade mit Mord aus Habgier passiert doch auch letztendlich, würde der Zug, um halt zum Beispiel wieder einfach auf die Insel zu kommen, Mord aus Habgier, könnte auch, wenn wir tatsächlich zur Zeit auf einer einsamen Insel sitzen, passieren. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal an, ich habe etwas zu essen, das ist leider auf der einsamen Insel, ich möchte ihm das nicht geben. Es gibt kein Rechtsorgan oder sonst was, vor uns steht. Aber er hat immer das Problem, dass ich ein bisschen sterbe.
Ja, dann bist du der Staat, das ist klar.
Wir haben ein Mord aus Habgier, der auch möglich ist, ohne ein Rechtssystem und ohne formalisiertes Eigentumsverhältnis.
Also die Behauptung, ich glaube auch, die Behauptung war tatsächlich nicht, man kann sich nicht irgendwelche Verhältnisse vorstellen, in denen sich zwei Leute an die Gurgel springen. Also, weil du jetzt so Sachen ausmalst auf der Insel und so weiter, das kann man sich alles vorstellen. Und dann gibt es da lauter Konflikte. Okay. Die Behauptung war doch, und ich finde, dann musst du darauf mal Bezug nehmen, wenn du sagst, es stimmt nicht. Die Behauptung war, die Konflikte, die es hier gibt, die erklären sich aus dem Recht. Die haben was mit dem Recht zu tun.
Und genau das habe ich auch meines Erachtens
nicht. Das wird dann schwerlich auch was anderes.
Und dass diese Konflikte bereits vor der Existenz unseres Rechtes schon bestanden haben, dann kann man doch nicht sagen, dass die jetzigen Konflikte so
sind,
wenn sie schon vor der Existenz unseres Rechtes
schon bestanden haben. Das war doch gerade sein Hinweis, zu sagen, ja, man kann sich irgendwas vorstellen und sagen, das ist ein Konflikt und da gibt es auch keinen Staat und kein Recht. So, und dann gibt es sogar noch einen Mord oder so. Das mag ja alles sein. Ich sage nur, auf die Situation, die du schilderst, ist doch das Recht gar keine Antwort. Das muss ich schon zugestehen, dass die Behauptung, die ich mache, darin besteht, das Recht regelt keine anderen Konflikte als die, die unter ihm vorkommen. Und das ist so absurd zu sagen, ich stelle mir mal eine ganz andere Situation vor, wo es das alles nicht gibt, und dann könnte doch auch ein Konflikt entstehen. Ja, und ja, klar kann er entstehen. Nein, da ist doch keiner mehr da.
Das ist ja gar nicht so. Hier werden Leute umgebracht und woanders möglicherweise auch. Die Verbrechen, um die sich der Staat hier kümmert, heißen zum Beispiel Körperverletzung, Verletzung per Aufsichtsrecht, Totschlag, fahrlässige Tötung, Mord aus Habgier, Mord aus niedrigen Motiven und so weiter. Da sind sich schon die Tatbestände, dass sie sich einer erlesenen juristischen Definition verdanken und nicht einfach den Umstand, dass einer tot. Da kann man dem Tatbestand, den er vorgesehen hat in seinem Recht, steht alles in den Paragraphen drin, durch Strafen, die das gibt. Noch alles ist da eingerichtet, überall rechnet der Recht. Geht er bei der Beurteilung von dem eigentlich sind es Leute, die sich alle nach dem Recht richten wollen. So unterstellt er sich. Und dann sieht er hier und sagt, und jetzt haben die dabei geschlafen, Jugendliche und so weiter. Also das ist von Anfang an eine total, kann man mal sich separat vornehmen, der interessante Definition, die wir da eigentlich ablegen. Wie er seine Personen auf einen Willen festlegt
Und dann im nächsten Schritt wird wir sehen, was passiert ist. Herkommt, wie man das eigentlich rechtlich würdigt. So, und dann an dieser kurzen Hinweis, ja, soll man da auch zu sagen, es geht nicht einfach, dass einer zu Tode gekommen ist, kann man das auch sagen. Sondern da katalogisiert er die ganzen Umfälle, die er sehr selbstbewusst und kundig aufgrund der Regeln, die er selber erlassen hat, mit denen er rechnet und mit denen er dann wieder umgeht. Der zeugt ja doch selber davon, dass er das dann
nicht die ganze Position. Darf ich mal was zur Erklärung? Meiner Ansicht nach zur Erklärung einleiten. Ich finde es, ihr dürft davon ausgehen, dass ich damals gelesen habe, dass ich mich aus dem Krieg ist. Ihr dürft unterstellen, von den Diskutanten, von Hitzchen, wir sind naiv, die kennen die Theorie nicht. Denn warum sagt er nicht klipp und klar, er sagt schon mal eine These aufstellen, warum sagt er nicht klipp und klar, es ist die These von Karl Marx, dass in einer kommunistischen Gesellschaft am Schluss durch Aufhebung des Privateigentums diese, nach seiner Theorie, diese Gegensätze ausgeräumt werden. So, das, wenn man das dann wirklich so sagt, dann sind diese Missverständnisse völlig aufgehoben zwischen uns. Dann kann man VW gar nicht diskutieren auf diesem Standpunkt. Wenn man er geht davon aus, diese ganzen Konservaturen, Zivilstaaten, was da alles so der Gründe, hunderte Beispiele geben, ist überhaupt gar nicht irre, wenn man von dieser Sache ausgeht. Und er unterstellt, so naiv stellt man den Leser auf, er verschreibt, das ist, ich weiß nicht, ob du das gewinnen hast, da rein. Ich kann den Herrn Präsident wirklich, ich habe das ein
einziger Schritt. Ja, toll.
Ich habe aber nur das 71, 75 am Schritt studiert. Toll. Das heißt, seine Thesen sind ja nur richtig, wenn man unterstellt, dass die Aufhebung dieses Widerspruchs gelingen könnte in einer Gesellschaft, dass so eine Gesellschaftsform, dieser Traum der Marxisten, eine Aufhebung des Privateigentums hebt dann auch automatisch diesen Widerspruch auf, das ist der Traum der marxistischen Ritter. Ja, das wird man vorausschicken, das hätte er auch sagen können. Also, der sagen könnte, ich gebe mir mal die Gegenthese jetzt, Marx, wenn man der Theorie von Marx glaubt, in einer aufgehenden Gesellschaft, dann das ist logisch sein, das wäre auch richtig. Wenn das funktioniert, dann könnte man
auf die Menschen, wollte er das gar nicht sagen.
Nein, dann könnte man auf die Stelle,
die Marx einkommen. Oder
er hat es gar nicht gesagt. Und er hat es auch gesagt, das ist die Theorie, das ist jede Theorie und so weiter. Weißt du, was du jemandem erspart? Einmal auf die Realität zu gucken, zu prüfen, was geht da vor und wer fährt es. Ja, immer wenn es darum geht, kommt dran, das ist ja die Theorie oder
die Realität, die ich doch gerne zu argumentieren.
Nein, ich stehe aber auch nicht, weil ich hier jetzt, guck mal, ich die Realität kenne.
Wenn man es umwendet,
das ist das Seite. Ich habe schon zu dir den ganzen Abend hier schon immer lauschen müssen. Ich kann mir auch einmal lauschen. Genau. Hier vorne wird was über das Recht gesagt.
Ja.
Wer Aussagen für euch gemacht, was leitet das Recht in dieser Gesellschaft? So, statt zu sagen, an der Stelle stimme ich mich nicht überein, sagst du, das ist ja die Theorie von Marx. Die Theorie von Marx, oh, da kann ich drüber lachen, weil ich weiß, was raus. Das ist eine Aussage, die einfach weigert, sich mit dem Gesagt auseinanderzusetzen. Ich habe das gesagt. Am Anfang habe ich gesagt, pass auf. Am Anfang sagst du, es gibt eine Theorie, dass alle Bürger ihre Gewalt an den Staat abgeben. Dann hast du vorher als Theorie bezeichnet, als ich dir angegriffen wurde, hast du gesagt, das ist so eine Theorie, da kann man drüber schreiben. Hast du den ganzen Abend diese komische Theorie, über die man ja schreibt, hat immer wieder als Argument angeführt. Wenn du in dein eigenes Leben guckst, wirst du keinen Zeitpunkt finden, wo du irgendwann mal gefragt wirst, ob du deine Macht freiwillig, deine Gewalt, freiwillig an einer Gewaltnutzung abgeben.
Wir
können ja eine Umfrage starten, wenn wir 100% kommen, dass keiner das gemacht hat. Das ist ein völliges Hirngespinst, das nur dazu taugt, sich mit der Lage, in der du bist, nachträglich abzufinden, indem das, was dir vorausgesetzt wird, mit deinem eigenen Willen verkehrt wird.
Das ist nicht wahr. Ich werde auch nie gezwungen, hier in dem Staat zu leben, zum Beispiel. Nur als kleines Beispiel. Damit werde ich sozusagen, ich bin nicht jeden Tag zu dieser Vereinbarung, die ich freiwillig in
Entstehung letztendlich zu gehen. Es ist auch so, dass man recht nur reale, in der Realität existierende Phänomene beschreiben kann. Das heißt, wenn man ein Phänomen im Recht ausschließt, dann muss dieses Phänomen ja vorher schon vorhanden gewesen sein. In diesem Sinne ist es also allein schon aussagenlogisch, meiner Ansicht nach Unfug zu sagen, dass unser Rechtssystem also diese von ihm beschriebenen Konflikte selbst produziert oder selbst erschaffen hätte. Das letztendlich beschreibt das Recht doch letztendlich ein Phänomen im Mord, ist dann Merkmalen
Das ist doch keine Beschreibung. Wenn das letzte Mal ein Gesetzbuch ist doch nicht, jetzt erzähle ich mal nach, was letzte Woche so passiert.
Da wird genau ein Sachverhalt beschrieben.
Nein, da wird doch kein Sachverhalt beschrieben, sondern da wird einsortiert. Da wird einsortiert, wie?
Ihr hört das hier bei euch unterhalten, dann wollt ihr diskutieren oder?
Also
nochmal, ich finde es nicht richtig, wenn du sagst, das Recht beschreibt. Das ist irgendwie, das trifft die Sache überhaupt nicht. Wenn im Recht Gesetze formuliert werden, da heißt es dann zum Beispiel, jemanden umzubringen, ja, Tötung, das ist meinetwegen Beschreibung, der eine bringt den anderen um. Jetzt gibt es 1000 Unterscheidungskriterien, die stehen im Gesetz. Welches Recht wird da eigentlich verstoßen? Unter was? Unter welche Bestimmungen fällt es? Ist es fahrlässige Tötung? Oder ist es Mord? Gibt es Kapital? Das ist doch keine Beschreibung von Sachverhalten, sondern das ist nein, da wird definiert. Das ist keine Beschreibung, sondern da wird definiert.
Dass dort letztendlich Definitionen, Beschreibungen sind, in dem Sinne definieren kann man ja auch über etwas, was irgendwo in irgendeiner Form als reales Phänomen vorkommt. Wie etwas definieren, was nicht als reales Phänomen bereits vorhanden ist.
Ja, du musst mal, also er will auf einen Hinweis drauf geben, das ist keine Beschreibung im Sinn einer, du machst ein Buch und erzählst irgendwas nach, ja, dann war das und dann war das und dann war das. Das ist nicht der Witz von Recht, sondern das Recht sagt, was will ich überhaupt in diesen Taten als relevant festlegen? Und dann, also du sagst selber generalisierende Merkmale, also welche Merkmale lege ich überhaupt fest, die ich als rechtlich relevant behaupte? Dann lege ich sie fest und dann werden die Fälle drunter subsumiert. Also es gibt zum Beispiel, ich mache jetzt mal auch quasi einen persönlichen Abschluss, ja, mal einen Hinweis drauf, wie genau das funktioniert, was du meinst, wie Rechtsetzung geht, also beschreiben. Lese ich doch gestern oder vorgestern in der Zeitung, Überschrift heißt Eis am Gleis und das geht so. Das Ritual wiederholt sich jeden Winter. Sobald das Thermometer die 0-Grad-Marke erreicht, schicken Verbände und Anwaltskanzleien ihre Rechtstipps zur Streupflicht heraus. Frage ich mich, ist das jetzt Beschreibung? Es hat geschneit oder ist glatt oder so und hat mit Beschreibung nichts zu tun, sondern da wird ein Naturphänomen hergenommen und da wird gesagt, es schneit, wie ist denn die Rechtslage? Das ist das Erste, das ist der Witz von dem, wie überhaupt Recht funktioniert. Immer zu sagen, das ist passiert, aber was heißt denn das jetzt für? Ja, genau.
Wird das vorhandene Phänomen im Recht beschrieben?
Ja. Ja. Jetzt hast du aber genau, du hast jetzt sehr schön das logische Verhältnis ausgedrückt. Da wird ein Phänomen geguckt, wie es im Recht beschrieben ist. So ist es.
Über das Recht hätte niemand so schreiben können, wenn es nicht schon vorher als Phänomen gegeben hätte. Also, wäre der Mord aber auch nicht stehen.
Also, du willst da nicht sagen.
Wenn der Mord aber auch nicht stehen hätte, wenn nie einer gemordet hätte, dann könnte es auch keine Mordparagraphen geben. Wenn noch nie jemand anderen aus keinen typischen Motiven umgebracht hätte, wäre auch nie jemand auf die Idee gekommen, einen Mordparagraphen zu machen. In dem Sinne kann also die Rechtsetzung nicht vor dem realen Phänomen
erfolgen. Ich will nochmal ein Beispiel machen mit diesem Beschreiben. Es gibt irgendwie in den Jura-Seminaren, habe ich mir sagen lassen, gibt es als Einführung. Geschichte, die heißt, irgendwie ein Mann geht mit seinem Hund spazieren über die Wiese. Wie ist die Rechtslage? Das ist die Frage, die der Jurist sich dazu stellen soll. Ja? So, da kommt raus, erlaubt oder verboten. Jetzt ganz ehrlich, ein Mann geht über den Rasen. Das Prädikat, erlaubt oder verboten, das ist doch keine Beschreibung dessen, was da passiert. Das kann man doch nicht ernst machen. Das ist doch keine Erzählung. Da passiert was Erlaubtes. Das ist doch eine Einsortierung.
Das hängt vom Einzelfall ab, ob das ja erlaubt ist oder
nicht. Genau. Eben. Das sind dann lauter wichtige Fragen.
Wenn man erstmal ein bisschen logischer bei den Meinern nimmt, ja, vorher bei den Eigentum, was da jetzt zentrale Kategorie ist, jetzt kann man sagen, als Rechtler gibt sowas wie Eigentum, materielle Gestalt, im gesellschaftlichen Verkehr nicht zustande. Auch Geld hat das Recht nicht erfunden. Aber diese Art und Weise, wie in diesem, was du beschreiben willst, jeder hat ja ein Recht auf Eigentum, dieses Recht ein gesellschaftliches Phänomen definiert, ja, hast du doch dieses Verhältnis. Das schreibt quasi dieses Phänomen verbindlich als Verfahren vor für jeden, der sich überhaupt auf irgendetwas in der materiellen Welt bezieht.
Das schafft ja Generalisierung.
Das schafft nicht nur Generalisierung, sondern das macht manchmal diesen Tatbestand zur unhintergehbaren Tatsache für jeden Willen, der in dieser Welt partizipieren will. Dieses Beschreiben, was du sagst, das ist die Art und Weise, wie das Recht diese Norm jedem vorknallt, ja, der in dieser Welt ein Willen hat, zu betätigen. Das ist das Verhältnis, um das es geht. Und das ist gemeint. Das definiert das Interesse. Das ist von da ab in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, über die da jetzt eine halbe Stunde geredet worden ist, betreut. Und da merkt man diesen grundsätzlichen Unterschied, wie das Recht ist nicht so harmlos, ja, dass es einfach sagt, dass in der Welt was draufkommt, in der Welt was passiert, damit du nicht dann irgendwie das draufsagen willst. Sondern was in der Welt des Rechtes passiert, das definiert es selber und bringt es in dem Sinne, dann auch zu der Gesellschaft und die Tatsache, um die sich gekümmert.
Das ist ja das Eigentum nicht bereits schon schnell gegeben hätte, wäre niemand auf die Idee gekommen, ein Eigentumsrecht zu formulieren.
Das mal auf, das musst du mal erläutern. Du musst, ich will jetzt mit Ihnen eine Frage stellen. Halt doch mal die Klappe. Also, du sagst, wenn es nicht ein Eigentum gegeben hätte, dann hätte man auch nicht ein Recht auf formulieren können. Was ist Eigentum?
Wer in einem rechtsfreien Raum, sag ich mal, ist Eigentum das, was ich mir aneignen und verteidigen kann.
Was du dir aneignest, also das Verteidigen. Ja, ich sage ja nur, bei Aneignen und Verteidigen denkst du bei Eigentum, und das finde ich eigentlich sehr korrekt, an Exklusivität. Ausschluss der anderen. Ich habe gesagt, Recht auf Eigentum ist nichts anderes wie Recht auf Exklusivität. Ja, aber du kannst doch nicht die rechtliche Bestimmung an. Also ich will dir auf einen logischen Schnitzer aufmerksam machen. Du führst die rechtliche Bestimmung, was Eigentum ist, an und sagst, und das ist dann im Recht kodifiziert worden. Da wird dann nichts anderes kodifiziert als das, was du selber schon als Eigentum bezeichnest. Das ist das Recht.
Es wird die Kodifizierung, was an dem Punkt sind, die Kodifizierung, die Möglichkeit für Leute, die nämlich nicht die Möglichkeit haben, ihr Eigentum selbst zu verteidigen, auch noch quasi eine übergeordnete Anschaffung des Eigentums zu verteidigen. Wie gesagt, das Eigentum ist das, was ich mir aneignen und verteidigen kann. Wenn jetzt aber, sag ich mal, ich habe hier meine Klamotten und alle Leute aus diesem Raum tun sich zusammen und von mir diese Klamotten abnehmen, dann habe ich wenig Möglichkeit, mich dagegen zu verteidigen.
Dann stellst du dir den Eigentümer vor, ohne das Recht, dass du überhaupt dazu diesen Markt. Und dann sagst du dann, kein Glück, dass es in einer Welt von Eigentümern auch das Recht gibt, dass diese ganze Produktion gibt. Das ist doch der ganze Schritt.
Ohne dieses Rechtskonstrukt haben wir nämlich das Phänomen des Rechts stärken. Weil ganz ehrlich, selbst wenn alle dieser Leute hier im Raum hier mein Eigentum damit abnehmen wollen, ich aber da oben auf dem Tisch stehe mit so einer schönen Gatling-Dame oder so, dann wird relativ, dann wäre es relativ unwahrscheinlich, dass wir die Leute mehr Eigentum abnehmen wollen. Und andererseits, ohne ein formalisiertes Eigentumsrecht, haben wir ein Recht des Stärkeren.
Du hast das Problem, dass du sagst, du willst Eigentum unbedingt durchsetzen. Wenn du Eigentum durchsetzen willst, findest du mit einmal, dass eine Eigentumsordnung dazu gut passt. Das Wichtige ist, dass du dafür das Eigentum, also eigentlich die Rechtsbestimmung, unterstellen musst, um dann zu sagen, sie sei ganz passend dazu, was du willst. So ist es eben. Klar, wenn ich immer in die Menschen schon das Eigentum und das Kapital und das Geld reinstecke, dann werde ich im Kapitalismus es auch ausholen können. Wenn ich aus dem bloßen Haben, das ist ein großer Unterschied, etwas genießen und haben, ja, zu Eigentum, da schließt sich ja gerade andere aus, da schließt sich ja gerade jeden vernünftigen Verkehr des, wir beschaffen uns etwas, wir machen es uns gemeinsam irgendwie zurecht, da schließt sich ja gerade aus. Wenn ich das ausschließe, dann habe ich nur Eigentümer, die sich gegenseitig ausschließen müssen. Warum? Na, wegen der Eigentumsordnung. Wenn ich also die Eigentumsordnung erst unterstelle, dann werde ich sie auch überall wieder rausholen können. Klar.
Also ich muss sagen, ich mir die Vorstellung, wir machen uns das gemeinsam irgendwie recht, teilweise schon recht,
ja, ich will. Ich weiß nicht, warum du das gruselig findest. Es ist schon interessant. Der Herr, der sich da wieder meldet, der will das jetzt wieder als Träumerei abtun. Ja? Es ist ja für sich genommen ein ganz harmloser Gedanke. Man tut sich zusammen, schaut, was haben wir, können wir es gemeinsam genießen. Ja, wir müssen das und das noch machen, damit das auch erhalten bleibt, was wir genießen wollen. So, da sagst du, das ist eine schaurige Vorstellung. Ja, das ist für dich eine schaurige Vorstellung, halte ich mal so fest. Du bietest uns als Alternative an, wenn nicht die abschreckende Gewalt eines ganzen Staatsapparats existieren würde, dann würdest du laufend mit der Pumpgun hier oben rumstehen und Leute erschießen, die an deins ran wollen. Ich sage nur, das ist jetzt das Gegenteil der schaurigen Vorstellung. Ja, das finde ich, muss man mal festhalten. Ich habe versucht, in meinem Fazit eben auch mal zu erklären, es ist genau wie gerade geschildert. Es ist wirklich so, dass in dem freien Willen der Eigentümer das Bedürfnis nach Gewalt wie ein ursprüngliches Bedürfnis, als hätte das jeder, eingebaut ist. Das muss man haben, weil unter der Bedingung des Eigentums, also der Exklusivität aller Gegenstände des Benutzens, genau dieser Gegensatz auftaucht. Ich habe was, was die anderen brauchen, deshalb wollen die mir das wegnehmen. Das ist überhaupt der Grund, warum man sagt, da muss ein Schutz her, also brauche ich ein Bedürfnis nach Gewalt, weil ich sie selber nicht leisten kann, wünsche ich mir gleich noch einen Staatsapparat mit, was weiß ich, wie viel, zigtausend Juristen, mit einer Polizei und so weiter und dann auch noch ein Militär und so weiter. Alles ist eingeschlossen. Bloß, damit ich meinen freien Willen betätigen kann und der hier, der da auf dem Sofa sitzt, mir die Klamotten nicht vom Leibe reißt. Das ist die Logik.
Das Problem ist doch, dass bestimmte Güter tatsächlich noch genutzt werden können. Wenn ich einen Apfel habe,
den will doch keiner.
Nein,
ist ja logisch. Sollst du doch gar nicht.
Der ganze Zusammenhang zwischen Bedürfnis und seiner Befriedigung durch
dann wieder aufgeschlossen. Die Trennung von Bedürfnis und Befriedigung durch die materiellen Bedürfnisse einzeln vorgegeben. Das ist was ganz was anderes, als zu sagen, ich sorge dafür, dass die Zahnbürste nur in einen Mund kommt.
Nein, was man noch immer, du musst dich auch mal mit deinen Beispielen ein bisschen sortieren. Der Hinweis, den er gegeben hat, besteht da drin. Wenn du an den Apfel denkst, reingebissen, zweimal reingebissen, dann ist er eh weg. Dann ist die Frage, ich schließe davon aus, erledigt. Zweitens. Die Welt besteht nicht daraus, dass du mit deinem Apfel irgendwo rumstehst und 100.000 hinter dem Apfel her sind, sondern die Äpfel, die es gibt, die produziert werden, also die irgendwo an Bäumen wachsen, sind erst einmal ihrer Bestimmung nach Eigentum. Insofern, das sind keine Leute, die das da dann als Ware auslegen, die diese Äpfel essen wollen. Das ist nicht so. Die brauchen die Exklusivität nicht für ihren Genuss von dem Zeug, sondern die Fortsetzung heißt, ich besitze den Apfel oder die Masse von Apfeln, auf die die anderen scharf sind. Das ist mein Hebel, aber der Witz, dass also ein Hebel ist, ist das, was wir immer sagen, die Exklusivität als Voraussetzung.
Und wenn ich jetzt auch noch vielleicht eine Frage stellen dürfte, jetzt habt ihr ja ganz viele Beispiele auch gehört, was alles falsch und schlecht und so weiter ist. Jetzt würde es mich mal interessieren, dann auch, also gerade von, wenn Sie als Vorsagender auch gar von den anderen, welcher Modus des Umgangs mit Gütern, die so knapp sind, dass sie eben nicht zur Bedürfnisbefriedigung aller reichen, stand ihr denn vor?
Ich möchte erst noch mal eine Sache sagen, weil ich finde schon, es spielt sich auf eine Welt, in der Überfluss herrscht. Man hat dauernd Beispiele des Mangels. Der unglaubliche Reichtum, der in dieser Welt produziert wird. Ja, du hast Warenhäuser voll mit Sachen, die weggeschmissen werden, wenn sie nicht gekauft werden. Also einfach erstmal die Tatsache, dass das heute im Kapitalismus unglaublich viele nützliche Dinge produziert werden können. Kann man einfach auch erstmal festhalten und dass es nicht nur einen Apfel auf der Welt gibt, sondern auch, klar, wenn die Erde vorbei ist, gibt es keine Äpfel mehr. Aber erstmal deine Konstruktion, immer gleich zu sagen, es herrscht Mangel und deswegen braucht es die Gewalt. Stopp, ich bin noch nicht fertig, um die anderen auszuschließen. Ja? Das ist immer dein Rechtfertigungsargument, um zu sagen, das Eigentum ist gut und die Gewalt ist gut, damit man andere ausschließen kann. Es ist schon wahr, dass dafür die Gewalt und das Eigentum hierzulande da ist, um das Eigentum zu schützen. Aber was wir mal kritisieren wollen hier, ist doch der Ausgangspunkt, dass man es mit einer ungeheuren Warenansammlung zu tun hat, was schon der Karl Marx vor 200 Jahren wusste. Und dann sagt man, und deswegen ist es gut, dass es Gewalt und Ausschluss gibt, weil sonst kriege ich hier alles weggenommen. Erstmal kann man doch mal sagen, was sind das denn für beschissene Verhältnisse, in denen es jede Menge Reichtum gibt und Leute, die davon ausgeschlossen sind. Und da will man sagen, da ist der erste Grund, dass es das Eigentum gibt, weil das mit der Staatsgewalt auch noch regelt, dass alle, die kein Eigentum haben, auch keinen Zugriff auf die Güter ihrer Bedürfnisse haben. Das will man mal sagen, das ist das Argument, was immer heißt, das ist die prinzipielle Trennung von Bedürfnis und Gut, auf das sich das Bedürfnis richtet, die hierzulande herrscht. Und das will ich mal festhalten, weil du fängst mal mit dem Mangel an und das finde ich nicht gut, das trifft die Verhältnisse auch.
Dass die Verhältnisse beschissen sind, gebe ich zur Zeit, also so gebe ich ja gerade natürlich noch einen Minuten zu. Die Frage ist dann nur, ob man sie nutzt, wenn ich meiner Meinung nach auf die nächste Frage und darauf zielt, wie ich auch meine Frage eigentlich habe. Die Frage ist, kann man Verhältnisse wegkritisieren oder wegtheoretisieren oder wenn wir uns jetzt nur alle dem Recht nicht mehr unterwerfen, also sagen, okay, wir nehmen jetzt mal einen rechtsfreien Raum an, dann lösen sich plötzlich diese ganzen Zusammenhänge auf einmal aus und alles wird happy oder nicht.
Alle sind happy, geht es ja nicht. Ne? Also wenn du einfach nur das Beispiel, das du gesagt hast, nimmst, du hast eingeführt, Recht ist ein Mittel, damit Leute ihren Genuss sichern können. Ihr Argument war, in kapitalistischen Eigentumsverhältnissen ist es dazu, dass Leute, wenn sie nicht zahlungsfähig sind, von den Mitteln des Genusses ausgeschlossen, sogar bis zum Verhungern in manchen Weltgegenden getrieben werden, obwohl es die Mittel der Produktion für ihren Genuss durchaus gibt. So, wenn du sagst, Eigentumsverhältnisse wären also für die Sicherung des Genusses da, ist das verkehrt. Wenn du dir den Gedanken umgekehrt mal zurechtlegst, dann hieße es, Eigentumsverhältnisse sind also da, dass privater Reichtum über gesellschaftlich Benötigtes in Kapitalhänden vielleicht existiert. Wenn man das beseitigt, ist man allerdings auch bei der Kategorie, dass man darf gar nicht ran, weil das ist ja Eigentum. Eigentum ist also die Kategorie der Einrichtung einer Gesellschaft, wo die eine materielle Macht über die Ausbeutung der anderen haben, um sich selber den gesellschaftlichen Reichtum als Eigentum anzuhäufen, fruchtbar zu machen und so weiter. Von daher ist der Schluss nicht, und das wäre auch komisch, zu sagen, nee, ich stelle mir einfach mal was vor, da sind alle ganz nett zueinander. Nee, fang doch einfach mal damit an zu sagen, diese Verhältnisse des Ausschlusses der Macht, die auf dem Eigentum beruhen, die kritisierst du und die willst du vielleicht abschaffen. Dann hättest du einen ganz anderen Schluss. Dann schaffst du von mir aus nicht die Schlägerei auf deiner Insel, ja? die von der du redest. Vielleicht bleibt die ja, wenn du auf der Insel bist mit der Pampflanze oder andere Reaktor. Vielleicht bleibt das ja. Aber mir wäre schon viel daran gelegen, all die anderen Verhältnisse, in denen die Menschen leben müssen, wenigstens in der Hinsicht vom Eigentumsvorbehalt, der über die Produktionsmittel produktiv wird, zu befreien und insofern einige Verhältnisse von nützlicher Armut in dieser Gesellschaft, von Massenarmut in ganzen Kontinenten abzuschaffen. Ja, das wäre schon mal ein Schritt.
Ich wage dich aber stark zu bezweifeln, dass man das Eigentumsrecht einfach abschaffen würde. So, Punkt, es gibt nicht mehr gespeichert aus dem Gesetz, keine hessischen Eigentumsrecht und also damit. Wenn dann plötzlich irgendein Landesstaat das alle genug
Also der Hinweis, der gerade gekommen ist, der bezieht sich ja drauf, ihr macht es euch insofern immer so einfach, dass ihr sagt, jo, wenn man das jetzt mal sich vorstellt, wir würden das streichen. Das glaube ich nicht, das kann nicht klappen. Und fertig seid ihr mit dem Argument. Wir haben uns aber gar nichts vorgestellt. Also wir wollen nicht sagen, wir können uns schöne Verhältnisse vorstellen, wo alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Also und deshalb legen wir mal los. Sondern das Argument war immer noch, und da habe ich bisher keinen Einwand gehört, der mir eingeleuchtet hat. Das Argument war immer noch, halten wir doch mal fest, was die Kategorie Eigentum eigentlich bedeutet. Und das ist, bitte? Ja, nein, das wäre doch mal ein Schritt, das wäre doch mal ein erster Schritt. Ja, da wäre ich vorsichtig. Erstmal reicht ja, wenn man da irgendwie ein Argument dagegen hätte. Weißt du, wir haben jetzt versucht, in verschiedener Form mal zu sagen, was die Kategorie Eigentum eigentlich bedeutet. Erstens, sie ist eine Rechtskategorie, weil Eigentum heißt exklusives Verfügen dürfen. Andere sind ausgeschlossen. Punkt. Das ist die Ja, das hast du gesagt.
Ja, also dieses auf jeden Fall haben nicht wir die Kategorie, oder es gibt eine allgemeingültige Kategorie, die jetzt
von dargestellt wird. Kruzifix soll ich es dir vorlesen. Ich habe das bürgerliche Gesetzbuch da.
Es ist scharf dagegen gesetzt, nein, es ist so, dass letztendlich Geschlechtsverhältnisse bereits vorhandene Phänomene beschreiben und kategorisierbar machen und die Geschlechtsverhältnisse diese Phänomene nicht verbrauchen.
Ja, jetzt müssen wir auch kategorisierbar machen. Das wirft vielleicht dann nochmal ein Licht auf das Recht. Also, war ja unser Thema, was herrscht eigentlich, wenn das Recht herrscht. Ich habe nun mal das bürgerliche Gesetzbuch mitgebracht, ja, und da steht im Buch 3, ab Paragraph 854 steht, gibt es die Überschrift Sachenrecht. Ja. So, Sache. Ein Stuhl, ein Tisch und so weiter. Ein Sofa, ein Apfel und so weiter. Kommt alles nicht vor. Ja? Also von wegen Sache. Ja? Aber an allen Sachen kleben die rechtlichen Verhältnisse, die auf, ach was weiß ich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, sagen wir mal ungefähr 140 Paragraphen hier aufgezeichnet werden. Ganz unterwegs steht dann mal in Paragraph 903, der Eigentümer einer Sache kann mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. So, willst du das behaupten, dass das eine Charakterisierung des Stuhls ist? Der Sache? Eigentlich nicht. Wer ist denn Mann?
Eine Person hatte auch bereits vor Existenz von formalisierten Recht die Möglichkeit, andere Personen von der Nutzung einer Sache auszuschließen.
Ja, und?
Das ist das ganze Ding. Und aus
ja, aber das immer. Hey! Es ist doch nicht. Das ist ein komischer Schluss. Du sagst einerseits, ich kenne noch ganz viele Verhältnisse, in denen ebenfalls Ausschlussverhältnisse existieren. Da kannst du ins Mittelalter gehen, da kannst du in die Sklavenhaltergesellschaft gehen oder sonst wohin. Immerzu gibt es Ausschlussverhältnisse. Also in dem Sinn, es gibt überall Eigentum. Aber Eigentum für sich, das ist immer das, das ist ein mit Gewalt hergestellter Ausschluss und auf Gewalt gestützter Ausschluss, damit er bleibt. Jetzt sagen wir doch die ganze Zeit, diese Gesellschaft, dieser Rechtsstaat, diese Staatsgewalt, der wir erstmal zugehören, der wir gehorchen müssen, die macht das zum Prinzip jeder Sache. Ich kann erstmal nur das in dem Sinn wiederholen, zu sagen, alles, was es irgendwie an Gegenständen auf der Welt gibt, wird einem Menschen zugeordnet. Es gibt natürlich auch Staatseigentum, dann ist es eben dem Staat zugeordnet. Dann betätigt der sich als Eigentümer. Aber das, ja, aber. Ja, du hast vielleicht Ahnung. Ja. Jetzt geht sein Mann mit dem Hund über den Strand. Wie ist die Rechtslage? Und sagst du, ja, es kommt drauf an, wem der Strand gehört. Hast du eben gesagt. Es kommt drauf an, wem die Wiese gehört. Sofort sagst du bei der Frage, die da aufgeworfen wird, die du als eine Beschreibung behauptest, baust du in die Beschreibung lauter Kategorien ein, die ich versucht habe zu erklären. Weil, wenn du über eine Wiese gehst, und da sofort die Frage steht, wem gehört das? Dann ist sofort die Frage aufgeworfen, gibt es da einen Eigentümer? Gibt er seine Einwilligung dazu? Wie kann ich seine Einwilligung erreichen? Und so weiter und so fort. Das ist das normale bürgerliche Leben. Jetzt sagst du, das finde ich so normal, dass ich mir glatt noch eine Gewalt dazu wünsche, die für die Haltbarkeit dieser Verhältnisse sorgt. Das ist eine billige Tour, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich erst einmal vorwerfe, anstatt zu sagen, Mensch, was lassen die Verhältnisse eigentlich über sich erkennen? Was verraten die Verhältnisse, wenn zu ihrer Gültigkeit immerzu deine überlegene Gewalt zum Schutz derselben antreten muss, als Daueraufgabe?
Okay.
okay.
Also mit anderen Worten, das Gesetz hat dort, und das war das, worauf sich das Gesetz hinausläuft, ein naturgegebener Zustand in eine formalisierte Formulierung gepackt. So.
Also die.
Es geht einfach darum, dass ein vorhandener Zustand vom Gesetz formiert wird. Da bestimmt aber die Aussage, und das war ja die ganze Zeit, die gedacht, Aussage, gegen die ich angegangen bin, die Behauptung, dass das Recht erst diesen Zustand hervorbringen wird. Das wird damit aber so.
Also alle gesellschaftlichen Zustände kommen von Herrschaft, aber die bürgerlichen Zustände kommen von Natur. Also gut, das merken wir uns, oder? Wer es glaubt?
Also wie gesagt, es ist auch jetzt die Zeit fortgeschritten. Wir können mal den auch an diesem Punkt mit unserem Dissens auseinandergehen. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, die Diskussion, also nicht speziell überhaupt die Diskussion über das Recht fortzusetzen. Das findet statt nächste Woche Donnerstag hier im gleichen Raum, ich glaube im gleichen Haus, im Raum K4, stimmt es? Das ist im zweiten Stock. Da kann man dann auch noch in andere Abteilungen des Rechts einsteigen, weil es ist ja durchaus interessant, sich mal Klarheit zu verschaffen, über die Notwendigkeit einer dauerhaften Rechtspflege habe ich ja schon gesprochen. Mal sich anzuschauen, wie diese Rechtspflege eigentlich ausschaut, sowohl im zivilen Leben als auch dann in den Punkten Strafrecht. Weil es ist ja da auch ganz interessant mal zu studieren, wenn also einer gegen ein Gesetz verstoßen hat, also dein Mörder oder so, dann gibt es eine Veranstaltung, wo dann sich so lustige Charaktere gegenübertreten wie ein Anwalt des Rechts, ein Anwalt des Staates. Die haben übrigens ungefähr eine ähnliche Ausbildung gemacht. Und dann auch noch ein Richter, der das Ganze beurteilt. Plus, es gibt einen Vollzug, wo die Strafe darin besteht, den Leuten genau das zu entziehen, was ihnen eigentlich so hoheitlich gewährt worden ist, nämlich die freie Betätigung ihres Willens. Dann werden sie einfach weggesperrt. Das ist die adäquate Strafe in diesem Laden. Also da gibt es durchaus noch ein paar Sachen, die man zusätzlich diskutieren kann, wenn man will. Und ihr seid dann einmal aufgefordert, nächsten Donnerstag besteht die Möglichkeit dazu, nehmt sie wahr. Also das wäre es für heute.